ich Masse.
Herzlich willkommen zu Football Quark. Viel Inhalt, wenig Masse. Ihr Football-Podcast, dein Football-Podcast, euer Football-Podcast des Vertrauens. Früher morgen am Donnerstag, mein Name ist Torben Dill. Mir gegenüber der leicht aggressive, weil sein Google Docs-Dokument sich nicht auffrischt, Tobias Dannenberg.
Ich benutze nicht Google Docs. Guten Morgen.
Okay, dann sein anderes virtuelles
Textverarbeitungsprogramm. Ja.
So.
Alles gut.
Welches er standortunabhängig nutzt.
Nein, ich nutze tatsächlich Bear. Kann ich empfehlen. Ist ganz geil. Das ist wieder so ein Apple-Only-Ding. Aber ist ziemlich nice.
Gut.
Auch wenn es in dem Fall nicht geht. Wobei, stimmt nicht. Bei Bear steht es drin. Ich habe es als PDF exportiert, weil ich das lieber mag, um es abzulesen. Ja. Um es abzulesen, um es als Grundlage für den Podcast zu nutzen, weil ich natürlich nicht ablese.
Das wäre, überleg mal, du würdest einen Podcast ablesen. Das wäre so richtig. Das wäre ja so richtig umständlich und das wäre so, auch für die Zuhörer wäre das so, die würden sich die ganze Zeit fragen, liest er das gerade ab?
Ja, aber ihr müsst wissen, unser Podcast ist einfach komplett geskriptet. Alles, was improvisiert wird, also wirkt, steht hier so.
Ja. Einen Moment, ich muss hier kurz meine Internetprobleme Schauspieler.
Ja, wir müssen.
Oh, Tobi, ich habe dich gerade nicht verstanden.
Ja, Leute, genau so steht das auch im Skript, was Tor mir gerade sagt. Ne? Das ist alles steht dir.
Ja, das
steht dir alles. Es steht hier alles. Ja. Und wir mussten ganz oft schon neu aufnehmen, weil Tor immer die Regieanweisung mitliest. Das hat er noch nicht so ganz verstanden.
Ja, das ist immer. Wie ist das jetzt? Wenn das hier in Kursiv steht, lese ich das nicht mit. Ne?
Tor hustet leicht. Oh Mann, ey. Torben nickt in die Kamera. Ein süffisantes Lächeln und spielt seine Lippen.
Oh, das kann ich auf dem Podcast nicht rüberbringen.
Aber auf Twitch.
Schade.
Und die Leute schauen uns ja auf Twitch zu. Glaube ich. Sag ich jetzt einfach mal. Keine Ahnung. Mine zeige.
Ja.
Das ist
doch,
das
Torben-Ding. Witzigerweise schon.
Aber nicht.
Zahlen allgemein.
Aber nicht hier jetzt. Also du meinst, also wenn Dienstag, ne? Also wenn uns Leute zugucken, dann gucken sie uns Dienstag zu.
Definitiv, aber auch irgendwie verirren sich manchmal auch halt wirklich tatsächlich donnerstags ein paar Zuhörer, wie zum Beispiel jetzt gerade. An dieser Stelle guten Morgen.
Servus.
Deswegen, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit NFL-News.
Ja.
Weißt du, wo die erste Episode online gegangen ist? Wir machen ja hier auch Fernsehberatung. Bei ESPN Plus. Für die Menschen, die es gucken können in Deutschland. Man in the Arena, Tom Brady's Doku. Kann man jetzt bei ESPN Plus auf Englisch jetzt die erste Folge gucken. Wollte ich nur mal erwähnen, für diejenigen, die es gucken wollen. Ich habe es noch nicht gemacht, werde es aber irgendwann tun. Bestimmt. Also ich werde mir das auch...
So wie ich mir neue Handschuhe kaufe. So wird Tom irgendwann diese Doku gucken.
Nein. Ich glaube, dass ich würde glatt sagen, ich gehe die Wette ein, ich gucke die erste Episode, bevor du dir neue Handschuhe kaufst.
Das stimmt, weil ich würde mir wahrscheinlich... Naja, das hängt ja davon ab, was nächstes Jahr ändert, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Ja, das aber so, kann trotzdem sein, egal, was nächstes Jahr ist.
Ja, ich kaufe mir einfach so Football-Handschuhe, weil es geht.
Genau, das Gartenhandschuhe, ne, kaufe ich mir Nike Vapors.
Das wär nicht gut. Das wäre voll unverhältnismäßig. Ich hatte tatsächlich mal einen Mitspieler zu Invaders-Zeiten noch. Ich glaube 2013. Der hat tatsächlich mit Gartenhandschuhen gespielt.
Nice.
Das ist jetzt kein Witz. Oh, also, er hat gesagt, warum die haben auch total gut Haft. Ja, okay.
Geil.
Also, ich habe schon keinen Swag, aber...
Aber das ist...
Du übertreibst.
Das ist Next Level Shit auf jeden Fall. Mhm. Und dafür, ich hoffe, er war kein DB.
Nee, natürlich war er die Liner.
Natürlich. Also, sowas machen nur Liner. So, also, ist wirklich, das wirst du niemals bei einem Receiver oder einem Cornerback sehen. Vielleicht, wenn es ihr erstes Training ist, aber dann sind sie im Herzen keine Receiver oder Cornerback. So, dann sind sie doch nur kleine Liner. Ja, sowas wirst du da nie sehen. Na, egal.
Ja.
Okay, eine nette Doku. Ja, ESPN Plus gar nicht so leicht zu
einfach
kriegen.
Einfach mal richtig gar nicht so leicht zu kriegen, aber online kann man es buchen. So, das ist also, ihr müsst einfach nur auf ESPN Plus gehen und dann kriegt man das schon hin. Aber nur als Tipp, ansonsten, Steelers und Chargers spielen am Sonntag gegeneinander.
Das hat mir rausgeschrieben.
Und Ben Roethlisberger, Minka Fitzpatrick, Joey Bosa und Jerry Tillery sind alle auf der Covid-Liste.
Ja, aber in den USA gibt es ja keine Pandemie.
Nein, nein, stimmt.
Es ist schon
krass. So.
Ja, ja, ja.
Also jetzt ist.
Jetzt offiziell. Das ist aber in den letzten Tagen, Wochen deutlich mehr geworden. Also da sieht man, nur anhand dieses Mikrokosmos NFL sieht man, wie die Verhältnisse in den USA sind. Also das kannst du, glaube ich, 1:1 groß ziehen und auf die ganzen USA übertragen, was die Covid-Zahlen angeht. Ja, also nicht nur in der Liga werden es von Woche zu Woche immer mehr. Ja.
Also ziehst du es proportional rechts oben hoch oder ziehst du nur es einfach in die Höhe und nicht in der Breite?
Ich ziehe es proportional rechts oben hoch.
Okay.
Ja. Das ist schon verrückt. Das ist schon verrückt. Also es ist wirklich auffällig. Und das wird auch nochmal, das wird jetzt auch nicht weniger werden. So. Das wird proportional auch immer mehr werden, ne, in den nächsten Wochen. Und dann hat das einen richtigen Impact auf die Season, den wir auch noch berücksichtigen müssen. Weil das, ich meine, wir reden ja hier von Stars.
Ja, ja.
Minka,
ja.
Fitzpatrick ist enorm wichtig für die Defense der Steelers. Big Ben ist zumindest besser als Mason Rudolph. Und Joey Bosa und Jerry Tillery, ja, sind beide Starting D-Liner und die Chargers sind jetzt schon Nummer 32 gegen den Run. Ja, es hilft auf jeden Fall, ja, nicht. Es hilft auf jeden Fall nicht.
Richtig, also es hilft auf jeden Fall nicht. Also das müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten. Ja. Vielleicht kriegen die Lions dann den ersten Covid-Sieg oder so.
Wirklich? Ich habe gar keine Lust, über sowas zu reden. Das nervt mich schon wieder.
Aber wie bitter wäre es, überleg mal, du gewinnst aufgrund dessen, dass dein Gegner halt sich irgendwie nicht an die Covid-Richtlinien gehalten hat. Du gewinnst deswegen und hast deswegen nicht dann, also mit so einem geschenkten Sieg, hast du dann nicht den ersten Pick im Draft.
Bitter, ja. Also erstmal ist so ein Sieg weniger wert als ein Unentschieden gegen die Steelers. Und automatisch. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ich dachte, du meinst mit Covid-Sieg, der Gegner hat einfach so 8 Leute auf der Covid-Liste und dann gewinnst du halt, weil die Backups der Backups starten. Aber ja, stimmt. Stimmt, wenn die sich nicht an die Auflagen halten. Und wenn einer nicht geimpft ist und der Covid kriegt und deswegen das Spiel ausfallen muss, dann ist es ja irgendwie ein Covid-Sieg für das andere Team.
Genau. Überleg mal, das passiert und das hat dann für das gegnerische Team noch negative Auswirkungen.
Scheiße. Ja gut, aber das können die sich dann halt nur denken, weil was wollen sie denn in der Presse sagen? So eine Scheiße, wir wollten dieses Spiel eigentlich verlieren und dann kriegen die einfach Covid und der Depp ist nicht geimpft und deswegen kriegen wir hier so einen verkackten Sieg und kriegen jetzt nicht, aber weißt du, dieses Jahr im Draft ist das gar nicht so schlimm, also im nächsten, weil irgendwie so richtig Top-QBs und so einen richtigen, ich meine, warum willst du den First-Round-First-Pick? Meistens, weil du den QB aus dem Draft haben willst und ich glaube irgendwie Stand jetzt den QB gibt es gar nicht.
Das ist richtig, aber das hat man schon häufiger gesagt und kurz vorher wurde dann hinterher dann doch für Jared Goff und Mitch Trubisky.
Ja, ja, irgendwie muss ja Hype für irgendeinen QB gedraftet generiert werden. So, aber es ist dann aber auch also, dangerous. Dangerous. Naja, Jared Goff haben sie ja.
Richtig. So alles, ja, der kann ja mal sagen, wie das so ist als Overhype-QB.
Ja,
ist
alles super. Okay. Ja, Tom, was haben wir noch? Eben, also ich habe es eben erst gelesen, ich weiß nicht, wie frisch die News war, mit Joe Flacco. Wir haben noch darüber diskutiert, wer es starten soll, Mike White oder Zach Wilson.
Ja, jetzt anscheinend Joe
ist
Flacco.
Ist aber auch eine beknackte Situation. Du hast deinen First-Round-Rookie, ja, der nicht performt, aber halt dein Second-Round-Pick ist, dein Second-Overall-Pick, so, sorry. Und du musst ihn irgendwie spielen, sonst ja, wirst du zerledert, gerade als General Manager. Dann hast du Mike White, der überperformt im ersten Spiel, und du denkst, ah, okay, nice, der gewinnt die Herzen und dann schmeißt er 4 Interception zu 0 Touchdown, was ich immer noch nicht so schlimm finde gegen die Bills. Also immer noch 258 Yards oder so ein Shit. Ne,
Im zweiten NFL, ja, also im zweiten richtigen NFL-Spiel finde ich das auch nicht so wild. Also das kann halt passieren. Also ist jetzt auch nicht so, dass die Jets jetzt die Überumstände hätten.
Nur weil es 4 Picks waren.
Weil jeder Receiver frei gewesen wäre.
Das ist keine Nathan Peterman-Performance gewesen. So, ne? Also genau. Weiß ich nicht, finde ich. Also, aber ich kann auch verstehen, dass man jetzt sagt, naja, okay, den können wir jetzt aber auch nicht noch. Wenn wir dem einen Shot geben vor Zach Wilson, nach dieser schlechten Performance, heißt das ja indirekt, dass Zach Wilson noch beschissener ist als diese sehr schlechte Performance. Weißt du, was ich meine? Weil deswegen kommt jetzt einfach Joe Flacco wahrscheinlich, weil man sagen wird, nee, Mike White hat 4 Interceptions geworfen, der ist doch noch nicht so ganz pro-ready. Und Zach Wilson, ja, dem tut noch die Kapsel weh, ich weiß es nicht. So, und deswegen spielt er auch nicht. Und
Joe Flacco weiß, wie das Spiel
funktioniert. Joe Flacco weiß immerhin.
Das muss man ja ganz klar sagen.
Ja, das kann man so sagen. Okay, hast du noch irgendwas?
Ansonsten, Richard Sherman ist auf der Injured Reserve Liste. Oder Injury Reserve Liste. Und weißt du, wer wieder mitmacht beim Training? Alvin Kamara.
Ah, nice.
Und das ist gut für die Saints. Muss man mal ganz klar sagen.
Das ist sehr wichtig für die Saints. Der Typ ist die Saints Offense.
Ja, ja, definitiv. Und der bringt die halt nicht nur eine Ebene weiter, sondern zwei.
Ja.
So würde ich es einfach mal formulieren. Ansonsten war es das bei mir schon mit den News, so die von Dienstagabend auf Donnerstag früh gefallen sind.
Ja, bei mir auch. Let's go.
Okay. Werbung. Quark 10. Also dieses Nachgepfeife.
Da hat, glaube ich, dein Mikro geheilt. Das war auf jeden Fall die gleiche Klangfarbe
beim Pfeifen. Ja, wir machen das, stimmt. Leute, wir machen das ja auch zeitgleich. Wir haben das jetzt nur im Echo aufgenommen. Das ist ein Kanon.
Denk doch mal dran.
Quark 10.
Das ist gescriptet hier.
Ja. Also. Stimmt, richtig. Also von daher, alles, was wir hier machen, ist nicht improvisiert. Deswegen, Quark 10, American-Footballshop.de, 10% auf alles außer Raidell-Helme und Feldtore. Bei dieser Online-Plattform. Und es gibt immer noch den ganzen Monat Black-Angebote. Also nicht nur Black Friday, sondern Black Month bei American-Footballshop.de. Deswegen Quark 10 doppelt wichtig. Eingeben, American Football unterstützen. Let's go. Werbung Ende. Kommen wir zum aktuellen Spieltag.
Let's go.
Hier kommt die NFL.
Es
ist Donnerstag.
Ich habe ein paar Überall versprochen, glaube ich. Ich habe so ein bisschen verteilt. Ich habe
sie
spreadet. Und
unkonventionelle
Picks.
Aber
es war diese Woche auch irgendwie einfach.
Es ist auch also diese Woche ist tatsächlich möglich, mehrere Ü-Eier zu nehmen. Und ich finde, Donnerstagsspiele haben immer ein Ü-Ei-Potenzial.
Oh, kommen wir zum Donnerstagsspiel. Patriots gegen die Falcons. Du darfst nicht gegen die Patriots tippen. Also.
Nein, mach ich auch nicht. Aber ich sag nur, das war einfach nur die Aussage. Donnerstagsspiele haben immer Ü-Ei-Potenzial. Falcons-Spiele haben auch Ü-Ei-Potenzial. Aber wenn man es jetzt wirklich mal runterbricht, in diesem Spiel ist es nun mal so. Die Pats-Defense, die hat sich echt gemacht. Scoring-mäßig ist sie, also von der Scoring-Defense-Leistung her, sind sie gerade auf Platz 2 der Liga. So gut sehe ich sie dann vielleicht noch nicht, aber Top 5 sehe ich sie schon. Overall. Und wenn man es jetzt mal wirklich runterbricht, dann ist es so, dass die Atlanta Defense mit 142 Yards in den letzten drei Spielen im Schnitt die 5 meisten Rushing Yards zulässt. Die Patriots in den letzten drei Spielen die 3rd meisten Rushing Yards erzielt haben. Und dazu ist jetzt Trent Brown in der O-Line wieder wirklich fit. Und das ist definitiv ein Upgrade. Das hat man letzte Woche schon gemerkt. Natürlich haben Donnerstagsspieler irgendwo ihre eigenen Gesetze, aber ich kann hier nicht gegen die Patriots tippen.
Ja, witzig. Diesen Satz hatten wir ja letzte Woche auch. Wir können hier nicht gegen die Ravens picken.
Ja, ne, ja. Das ist nämlich der Punkt. So. Exakt daran habe ich mich erinnert und danach bin ich Freitag aufgestanden und dachte mir, ja, toll, danke.
Ich habe für jedes Game
eine
Mütze geworfen. Expertise.
Die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich höher. Die man dann trifft. Ich
weiß nicht, wie diese Aussage statistisch richtig war oder stochastisch gesehen. Aber ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Da war, weißt du, letzte Woche waren ein paar Spiele, da waren auch die Woche davor, da ist die Münze einfach kipp gewesen. so wahrscheinlich waren die Ergebnisse, dass das passiert. Na, egal. Ja, ich habe auf jeden Fall auch die Patriots. Weißt du, bei den Falcons, du gewinnst gegen diese Defense nicht ohne klaren Number One Receiver. Und sie haben nicht nur keinen klaren Number One Receiver, sie haben auch keinen klaren Number One Running Back. Und streng genommen ist ihr Nummer 1 Running Back und Nummer 1 Wide Receiver ihr Nummer 1 Kick Returner. Cordarrelle Patterson hat 77 Attempts für 303 Yards und 2 Touchdowns. Das ist nicht viel, aber der beste Rushing Back des Teams. So, er hat 39 Bälle gefangen für 473 Yards und 5 Touchdowns. Das ist der beste Right-Receiver-Wert dieses Teams. Pitts hat zwar mehr Yards mit 606, aber nur ein Touchdown. Jetzt kann man gucken, was man da bewerten will, und außerdem ist er Tight End. So, also somit ist Cordarrelle Patterson, der auch die meisten Kick-Returns hat mit 14 für 332 Yards, der Nummer 1 Kick-Returner, der Nummer 1 Receiver, der Nummer 1 Running Back. Und das reicht nicht gegen diese Defense. Das reicht einfach. Nichts, das ist, ja, ey, kein nichts gegen Patterson. So, ne? Aber du kannst halt in der NFL nicht alles
machen. Ich feiere Patterson. Ja. Ey, ich feiere Patterson und ich feiere auch solche Statistiken, wenn einfach in der NFL so GFL-Statistiken rauskommen, wo so, ja, wir haben einen Import und der macht hier alles.
Running Back, Receiver, Kick Returner, everything. So, und ich meine, allein die Tatsache, dass du Nummer 1 Running Back und Wide Receiver bist, du stehst, Kick Returner ist ja was anderes. Du kannst ja genauso viel Special Team Snaps kriegen wie, ne? Also da stehst du dir nicht im Weg, aber du kannst nicht zeitgleich Running Back und Receiver spielen. Das heißt, du musst schon eins von beiden spielen, während andere Leute dann logischerweise das andere spielen.
Hat er in dieser Saison schon den Ball geworfen?
Das wäre, gut, Matt Ryan wird da nicht überholen, halt aber weiß ich nicht. Vielleicht.
Das wär halt richtig witzig. Aber trotzdem, Sieg Patriots. Lass uns weitermachen. Wir haben heute viel auf der Uhr. Für eine Donnerstagsfolge haben wir viel auf der Uhr, Tobi.
Kommen wir zu den Sonntagsspielen. Die Colts gegen die Bills.
Ey, das ist für mich ein ich habe mir tatsächlich aufgeschrieben, so ein Gradmesserspiel. Für beide irgendwie. Weil bei den Bills sage ich, ja, also die Offense ist schon gut inkonstant irgendwie. Die haben halt Spiele, da denke ich mir so, wow, das ist die beste Offense der Liga. Und manchmal haben sie Spiele, da machen sie keine 9 Punkte gegen die Jaguars. Und das finde ich krass. Bei den Colts sagen wir grundsätzlich, ja, die gewinnen halt nur gegen Scheißteams.
Ey, doch.
So, sie sind halt besser als die Scheißteams, aber schlechter als die guten Teams. Und die Bills haben zumindest diese Top-Defense und das ist definitiv ein Fakt. Ich frage mich bei den Colts, wenn sie gewinnen wollen, welcher Playmaker außerhalb von Jonathan Taylor kann denn wirklich absteppen? Und deswegen, da ich darauf keine Antwort habe, sage ich Sieg Bills.
Ja, und Receiver können nur absteppen, wenn ihr Quarterback absteppt. Weil wenn niemand denen die Bälle zuwirft, dann war es das. Und Carson Wentz betreibt aktuell Fehlerminimierung, das ist doch okay. So, aber er haut keine gute Performance raus. Er macht halt keine Fehler. Und das reicht, weil du Jonathan Taylor hast, der jetzt so viel Rushing Yards hat wie Derrick Henry. Das hatten wir letzte Woche, das war das schon krass finden. Aber er hat auch deutlich weniger Attempts, das muss man dazu sagen. Also das ist wiederum ein Punkt für Jonathan Taylor. Ja. Aber auch egal.
Aber er hat auch zwei Spiele mehr.
Ja, und trotzdem weniger Attempts. Also das muss man auch mal so sehen.
Ne? Ja, genau. Also, konnte seine Energie in den Attempts viel besser, effektiver nutzen.
Titans. Deswegen ist Derrick Henry übrigens verletzt. So, wenn man jedes Spiel 30 plus kriegt.
Nee, also, nicht nur deswegen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er sich halt irgendwann verletzt nach 3-4 Jahren von so einem Workload, ist halt schon da.
Wenn die Knochen so langsam porös werden, erzählt dann irgendwann jeder Hit. Es ist auch egal. Auf jeden Fall, hier geht es um die Bills und die Colts. Und die Colts haben noch kein Team mit einem Winning Record geschlagen. Da ist meine Zuversicht erstmal low. Und ich glaube, Jonathan Taylor alleine reicht einfach nicht gegen die Nummer 1 Defense der Liga. Insoweit würde ich gehen bei den Bills. Und die Offense, die macht immer noch trotzdem Average von was weiß ich wie vielen Punkten. Und ja, die Bills haben auch gegen relativ schlechte Teams gespielt. Die hatten bis jetzt auch einen ziemlich einfachen Spielplan. Aber trotzdem halte ich die Offense für schon stark. Ja. Und die Defense Nummer 1, das ist eine Kombi, die ist gefährlich. Und da halten die Colts mit, das gewinnen die Bills.
Ja.
Nächstes Spiel. Let's go. Die Ravens gegen die Bears. Ja.
Und auch dieses Spiel finde ich schwierig. Fand ich irgendwie schwer. Ja. Aber hier spielen die zweit- und die drittschlechteste Defense der letzten drei Spiele gegeneinander. Scoring-technisch. Also die Mannschaften, die am zweitmeisten und am drittmeisten Punkte reingekriegt haben, sage ich jetzt mal so, spielen hier gegeneinander. Und trotzdem erwarte ich eigentlich kein High-Scoring-Game, weil ich das den Chicago Bears nicht zutraue. Und das Spielsystem der Ravens eigentlich auch nicht darauf ausgelegt ist. Und ich sag hier einfach, die Ravens gewinnen mit 2 Touchdowns. Und der Arm von Lamar ist für die Bears gefährlich genug.
Witzig, ich habe ja auch stehen, wenn es sein muss, gewinnt Lamar auch mit dem Arm. So, aber bei den Bears bin ich gespannt, wie Justin Fields aus der Bye-Week kommt. Das Game vor der Bye-Week war auf jeden Fall sein Bestes bis jetzt. Und damit will ich nicht sagen, dass es gut war. Ja. Aber es hat in diversen Plays gezeigt, warum er ein First-Round-Pick gewesen ist. Ja. Und da bin ich mal gespannt, wie die Bears rauskommen, ob sie da vielleicht einen Gameplan aus dem Hut zaubern werden, den sie in der Bye-Week ausarbeiten konnten, mit dem sie die Ravens schlagen können. Also halte ich die Bears für gefährlicher, als man vielleicht denkt. Die Defense ist gut. Und die Ravens haben aktuell ein starkes Problem mit lahmarschigen Starts ins Game. So, also ich komme einfach hier aus dem Pott. Ne? Und ich glaube aber trotzdem, dass die Ravens das im vierten Quarter entscheiden werden. Und mit den Ravens meine ich Lamar Jackson.
Ja. Natürlich, also das muss man halt tatsächlich sagen, Lamar Jackson ist der Fixpunkt dieser Offense.
Ja.
So, und das also und das auch nicht zu knapp. Das ist so, was Derrick Henry für die Titans ist, ist Lamar Jackson auf Quarterback und damit nochmal exponentiell wichtiger und nicht oder schwieriger ersetzbar für die
Ravens. Das ist ja nicht nur Derrick Henry auf Quarterback, das ist ja auch Derrick Henry auf Running Back für die Ravens.
So. Genau.
So. Von daher, ja, Sieg, also Sieg Ravens. Ich traue mir nicht, mit dem Bears zu gehen, aber vielleicht sehen wir mehr, als wir von Justin Fields bis jetzt gesehen haben. Nächstes Spiel: die Lions gegen die Browns. Oh, ich traue den Browns ja momentan alles zu, ne?
Auch tatsächlich habe ich auch gedacht, so, ja, okay. Das ist ein Spiel, da kann man eigentlich theoretisch auf die Lions setzen, weil bei den Browns. Uiuiuiui, also ich weiß auch nicht, vielleicht verstehen die sich auch in der Kabine alle nicht. Das kann vielleicht auch sein, dass da irgendwie dass so die Teamchemie da einfach nicht passt, weil vom Talent her ist das eine super Truppe. Und ich glaube, also ich habe jetzt Sieg Browns, weil ich mich nicht traue, auf die Lines zu setzen. Aber wenn das Spiel eng wird und eng bleibt im vierten Quarter, dann gewinnen die Lines.
Ja, da kommt.
Weil die haben die richtige Einstellung.
Da kommt dann das Herz der Lions durch, ja, das Löwenherz, ja, das kommt dann durch. Und dann glaube ich, wenn es wirklich dreckig wird am Ende, in so einem Fistfight, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass die Lions das Spiel gewinnen. Aber ich glaube, das Rushing Game der Browns wird hier reichen. Ich glaube, das wird in
der Welt. Genau, das ist so der Punkt. Also weil die Lions haben vom Talent her den schlechtesten Kader der Liga. So, und mit Abstand.
Ja. Und ich erwarte auch nicht, dass Jared Goff jetzt hier irgendwie überperformt. Und Swift wird wieder gut spielen, aber das wird alles nicht reichen. Ich meine, Swift muss. Nein, das reicht nicht. Also ich würde wirklich gern für die Lions tippen hier, ne? Aber ich mach's nicht. Also ich tippe ja auch auf Cleveland. Okay. Das nächste Spiel. Die Texans gegen die Titans.
Das ist tatsächlich etwas, wo ich sagen muss. Hier habe ich mein Überall platziert.
Was? Nein. Ich war erst so, nein, das war natürlich ein Witz. Und dann hast du kurz so ernst geguckt und ich so, wait, what?
Ja,
aber das ist dein normales Gesicht.
Ich habe das mit meiner hochironischen Stimme gesagt. Und nein, Sieg Titans. Und also ich traue den Titans ja immer noch nicht so. Ich weiß auch nicht, wie diese Offense auf lange Sicht funktionieren soll. Aber gerade sind sie halt gut und sie sind verdammt erfolgreich und das werden die Texans auch nicht ändern.
Ja.
So, so weit lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster. Obwohl die Titans natürlich mal gegen die Jets verloren haben.
Aber danach kam irgendwie jetzt ein 5-Winning-Streak gegenüber Teams. So, also, sie haben zurückgefunden.
Und deswegen, die haben zurückgefunden und sie haben jetzt auch schon ohne Derrick Henry gewonnen. Und egal, ob ich da jetzt meine Probleme mit habe und sage, ja, ich kann mir eigentlich nicht erklären, warum die erfolgreich sind und finde, das steht alles ein bisschen auf wackeligen Beinen. Ja, ändert ja nichts. Die sind ja trotzdem erfolgreich.
Ja, und also ich bin da ja bei dir, aber wer genau soll denn die schlagen? Also ich meine, selbst wenn Tannehill und Co. Kacke spielen und den Derrick Henry-Verlust immer noch nicht kompensiert haben, ja, denkst du denn irgendwie, ein Taylor oder ein Mills spielt besser? Führt diese Offense besser an?
Ja, genau, das ist halt der Punkt. Genau, das ist so der Punkt. So, und also da müsste Brandon Cooks brauchen ein 400-Yard-Spiel, Davis Mills und Tyrod Taylor müssen zusammen 800 Yards Passing werfen, keine Ahnung. Ja,
also da weiß ich, also selbst und dann, selbst wenn die Texans Offense mit Taylor wahrscheinlich, Mills glaube ich nicht und Running Back, wer ist denn da noch, Lindsey Johnson, nicht Lindsey, Lindsley, wie heißt er? Lindsley ist Center von den Chargers. Ja, und genau. So, egal. Auf jeden Fall, selbst wenn die es schaffen, mitzuhalten mit der Titans Offense, dann ist aber halt die Titans Defense trotzdem besser und macht halt dann halt einen Scoring-Touchdown oder wie auch immer. Also ich sehe hier wirklich ich weiß, das ist eine verfängliche Aussage, aber ich sehe trotzdem keinen Punkt für die Texans. Und ich glaube, dass AJ Brown verdammt gutes Spiel haben würde. Ich glaube, jetzt ist der Moment, also ich meine, wann, wenn nicht jetzt, rauszufinden, wie man den Henry-Verlust kompensieren kann, wie man AJ Brown am besten einbindet, deine Superwaffe. on offense. Ja? Also ich glaube, das könnte das Spiel sein, wo sie das herausfinden. Also Sieg Titans. Okay, nächstes Spiel, ein Derby.
Tobi, wo sind deine ganzen Ü-Eier? Wo sind deine ganzen Ü-Eier?
Die kommen noch, keine Sorge. Okay. Nächstes Spiel, die Green Bay Packers gegen die Vikings. Wir gehen in den Norden.
Oh, jetzt kommt bestimmt ein Ü-Ei.
Nee, jetzt kommt kein Ü-Ei. Nee, also nee. Da habe ich. Also, ich weiß nicht, also ich tippe aktuell nicht gegen die Packers Defense. So, die ist crazy underrated. Ich sag, Cousins bleibt unter 200 Yards. Die Vikings haben gewonnen dank einer schlechten Defense-Leistung, muss man dazu sagen, gegen die Chargers, ja, die absolut katastrophal waren bei Third Downs und wie immer gegen den Run. So, das kriegen sie nicht auf dem Silbertablett serviert gegen die Packers. Das werden die Packers unterbinden und ich glaube, dann kommt diese Offense wieder stark ins Strugglen. Auch ein Justin Jefferson wird wieder runtergehen, was seine Stats angeht. Und entweder dominieren die Packers, weil Aaron Rodgers auch wieder krass performt, oder sie gewinnen knapp, aber dann dank der Defense. Und dann wird es ein Low-Scoring-Game.
Also genau. Also ich finde ja, dass die Vikings tatsächlich das Potenzial haben.
Das ja.
Aber wenn alle wirklich gut spielen, im Best Case hier für eine Überraschung zu sorgen. Adam ist Zielen gut spielen, Jefferson gut spielen, Cooks gut spielen, Cousins brauchen einen Sahnetag. Und dann muss einer von diesen Optionen, Watchers oder Defense, auch noch strugglen. Und das alles an einem Tag, glaube ich halt nicht.
Ja, doch nicht. Es sind zu viele Abers.
Genau, und so ein Aber, das kann halt mal sozusagen, das kannst du mal überspielen, aber so viele und die Packers gewinnen auch mit so einer Konstanz im Moment, dass sie es nicht verdient haben, dass man gerade an ihnen zweifelt. Und deswegen sage ich auch, Sieg Packers. Also ich find, komplett unspektakulär.
Sind das am besten gebalancete Team? Ja, wir haben immer gesagt, die Packers sind Aaron Rodgers, aber scheinbar sind die Packers gerade die Defense. Weil Aaron Rodgers macht
und
das, was er muss.
Und wir haben auch immer letzte Woche. Genau, und wir haben halt auch immer gesagt, dass die Packers halt nicht balanced sind, so dass sie halt nur Devonta Adams haben. Aber sie finden ja immer wieder einen Weg und immer wieder andere Anspielstationen, die ausreichen als zweite und dritte Option hinter Devonta Adams, um Spiele zu gewinnen. Und darum geht es ja im Endeffekt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin momentan so ein bisschen auf dem Packers-Hype-Train und deswegen tippe ich nicht gegen die Packers an dieser Stelle. Okay, nächstes Spiel. Dolphins Jets, ich meine, die haben natürlich beide schlechte Records, aber hier habe ich so ein erstes halbes Ü-Ei, wenn man so will, weil die Dolphins gerade gewonnen haben gegen die Ravens und auch definitiv mehr Talent haben, aber ich tippe für die Jets. Ich tippe auf die Jets, obwohl ich jetzt natürlich, meine ganze Argumentation haut nicht mehr hin, weil ich gesagt habe, Mike White wird starten, und er wird ein überragendes Game haben nach diesem 0-4-Game. So, weil das gegen die Nummer 1 Defense war, er hatte keinen Support von seinen Running Backs, nichts. So, und das haut ja jetzt logischerweise nicht mehr hin. Mein Backup-Plan war, wenn Zach Wilson startet, dann muss er halt jetzt performen, so, weil Mike White nun mal performt hat. Aber mit Joe Flacco, oh mein Gott, ich bleib trotzdem dabei.
Also ich.
Aber es hat ein bisschen meine Argumentation zersprengt. Ich glaube, dass das Run-Game der Jets besser ist schon wirklich ein schmerzhaftes Wort, aber besser ist als das der Dolphins, aber nicht, weil es gut ist, sondern weil das Dolphins einfach das Trash ist.
Dolphins halt katastrophal ist.
So, das könnte ein Faktor werden, at Dolphins.
Also ich muss halt sagen, ich glaube, dass die Miami Dolphins Defense gut genug ist, um die Jets unter Probleme zu stellen. Und deswegen vertraue ich jetzt mal Tua und sage, dass die Dolphins gewinnen. Ich finde aber beide Teams furchtbar momentan. Und eigentlich müsstest du gegen die Jets Defense 30 Punkte scoren als vernünftig funktionierende Offense. Und das glaube ich bei den Dolphins nicht. Sondern das wird dann wieder so ein 15-22 Spiel oder so, was man eigentlich nicht gucken will.
Ja, ich habe hier halt auch stehen, weil du Tua gesprochen hast, er hat sich jetzt verdient zu starten. Und er wird es verkacken. Und er wird den Dolphins wieder Bauchschmerzen bereiten. So, sich selber und den Dolphins, weil die Dolphins sich denken, so, jetzt hat er endlich so seinen Rhythm vielleicht so ein bisschen gefunden und wir können sagen, es war okay, dass wir ihn gedraftet haben. Und dann startet er und liefert eine katastrophale Leistung ab und ganz Miami ist wieder so, Augen verdrehen. So, weißt du? So, und das könnte ich mir vorstellen. Und hey, die Dolphins haben die Ravens geschlagen. Die Jets haben die Titans und die Bengals geschlagen. 2-1 für die Jets. Pick für die Jets. Okay. Also, Expertenargumentation, mein Freund. Ja, also, so, ja, so macht man das. Nein, keine Ahnung. Es ist, also ich denke schon. Und
das ist so eine richtige Kinderargumentation, die man so vorher hat. Ja, also bei der WM, ja, also da hat Deutschland ja mal gegen Saudi-Arabien und gegen Südkorea gespielt. Und wenn Südkorea hat in der Vorbereitung ja gegen Brasilien gewonnen, also ja, ist Deutschland besser als Brasilien. WM 2002, so, wir alle kennen das Ergebnis. So
true. Ja, wir kennen aber auch ein Ergebnis zwischen Deutschland und Brasilien, aber gut.
Das war 12 Jahre
später. Ich weiß trotzdem, aber 14 ich würde Jahre sagen, später, dass du ein schönes Beispiel ausgesucht hast.
Nee, 12. Ja, 12 Jahre später.
So.
Da gab es noch nicht, meine Fußballzeit ist so Ronaldo, Rivaldo und Ronaldinho.
So, danach ist stehen geblieben. Da bin ich so richtig, da bin ich wie dieser, wie so ein Daddy, der sagt, Musik ist nur AC/DC und Led Zeppelin und danach kam nichts mehr. So, und so geht es mir bei Fußballspielern. Ja. So, die ganzen arroganten Kiddies, die da jetzt rumlaufen, ja, voll tätowiert. So, weil jeder Fußballer muss ja auch einen Arm.
Das feiere ich nicht so.
Ich muss dazu sagen, wenn ich nicht ins Beamtentum gehen würde, dann hätte ich jetzt auch schon einen voll tätowierten Arm. Aber es ist auffällig, dass es alle haben. Egal, auf jeden Fall alles so weinerliche Kiddies. So, für mich sind Fußballspieler noch Gattuso, ja, Del Piero. Viele Italiener, da war italienischer Fußball noch so ein bisschen prestigeträchtiger. Ne?
Ja. Ja. Da war die Liga auch noch richtig.
Wobei gut. Bei uns war sie schon auf dem absteigenden Ast. Ich glaube, so eine Generation vor uns noch. Also so die so 10 Jahre älter sind, so mit Inzaghi und Nesta und Pirlo in Primetime.
Das ist exakt dieselbe.
Nee, das waren die waren alle alt.
Ja, die waren alle alt, aber damals haben wir also Del Piero, Gattuso.
Die sind alle.
Pirlo, als er noch bei Mailand gespielt hat, das ist ja Inzaghi, das ist ja mit Shevchenko und so, das ist alles eine Generation. Die sind 2003, glaube ich, alle Champions League-Sieger geworden.
Du hast recht. Aber trotzdem, ich glaube, die italienische Liga war da so am Ende ihrer Prime. Ist ja auch egal.
Ja, genau, das würde ich halt auch sagen. Aber das ist
wir sind kein Fußball. Das sieht man auch gar nicht, wirklich so semi-gefährliches Halbwissen. Lassen wir das, kommen wir zum nächsten Spiel. Die New Orleans Saints gegen die Philadelphia Eagles. Und da habe ich jetzt ein volles Ü-Ei platziert. Also, da habe ich jetzt auf die Eagles.
Ja, das ist dein Ü-Ei?
Das ist eins. Ich hab noch ein krasseres, keine Sorge. Ich habe noch ein krasseres.
Okay, gut. Weil das ist mein Ü-Ei. Also,
ich hab noch ein krasseres. Ich muss ja hier liefern. Und da das eben nur ein halbes war, brauche ich ja mindestens noch ein anderes halbes. Und ein ganzes. Aber hier Tipp auf die Eagles. Weil Rushing. Das ist die neue Identität der Eagles. Na, das klappt auch echt ganz gut. Ich sage so seit dem Lions-Spiel, so seit 3 Spielen in etwa. Und seitdem...
Ja, die machen... Sie sind das beste Rushing-Team der Liga. Ja,
genau. So, aber
in den letzten Spielen.
Vor dem Lions-Spiel, also... Das vor 4 Spielen sozusagen, hat Hurts viel zu viele Attempts bekommen. Jetzt hat er deutlich weniger, aber es steigt auch von Woche zu Woche. Ich glaube 14, 17, letzte Woche hat er 23. Ja. So, die etablieren, haben den Run krass etabliert und gegen Detroit war das perfekte Game dafür, zu sagen, okay, wir laufen, gucken, wie es funktioniert. Ah, es funktioniert, nice. Und jetzt baut man auch noch langsam den Pass dazu auf. So, man gibt Hurts doch wieder ein paar Pässe mehr, ne? Smith back-to-back mit guten Leistungen, 116 Yards gegen die Chargers, 2 Touchdowns gegen die Broncos. Und also das Passing-Game wird immer mehr ein Faktor für die Eagles und diese Offense wird dadurch vielschichtiger und ich finde den Weg halt nice. Etablier den Run, der funktioniert und jetzt gibst du Hurts immer mehr Verantwortung. Immer so ein bisschen mehr,
Du musst den Run halt jedes Spiel etablieren. Und das wird halt spannend zu sein.
Gegen diese starke Defense.
Zu sehen sein.
Gegen diese starke Defense.
Weil die, also hier treffen halt das beste Rushing-Team der letzten Spiele aufeinander gegen die beste Run-Defense der ganzen Saison. Und die Saints sind tough. Aber ich halte halt die Saints-Offense für nicht explosiv genug. Um dagegen anzuhalten, weil ich glaube, dass die Eagles laufen werden können mit ihrem dreiköpfigen Monster. So habe ich es jetzt einfach mal genannt. Also auch wenn wir sagen, Jordan Howard nicht starten lassen, Boston Scott ist auch gut und Jordan Howard wird vielleicht auch trotzdem Yards machen und Jalen Hurts ist halt auch als Runner eine richtige Alternative.
Ja, und Miles Sanders ist zurück.
Und Miles Sanders ist zurück. Und ja, ich glaube, die Eagles nehmen schön Zeit von der Uhr. Und gewinnen dieses Spiel.
Und ich glaube, es reicht nicht, wenn Simeon erst wieder im 4. Quarter performt. Ja, aber ich glaube, genau das wird, also es ist wahrscheinlicher, dass er gar nicht performt, als dass er alle 4 Quarter performt. Ja. Trotz Kamara, ne? Habe ich mir ja auch aufgeschrieben. Trotz Kamara. Zu dem Zeitpunkt war es noch nicht ganz so klar. Jetzt sieht es ja so aus, als würde er spielen. Aber dann ist er halt, die wollen ihn jetzt auch nicht in einem Spiel verheizen. Ne? Also sie werden ihn etwas begrenzter einsetzen. Von daher mal schauen. Und das können sie sich eigentlich nicht erlauben, aber sollten sie trotzdem machen, wäre smart. Also haben wir hier beide Sieg Eagles. Ja, schön. Okay, nächstes Spiel. So. Washington Football Team gegen die Carolina Panthers. Beide mit etwas überraschenderen Siegen. Ist ein schwieriger Pick gewesen, oder? Ja. Oder nicht?
Das ist ein richtig schwieriger Pick. Und es ist ein rein emotionaler Pick für mich. Ich sage Sieg Panthers, weil ich sage, Cam Newton wird die Panthers so hypen, dass sie jetzt nochmal gegen das Washington Football Team gewinnen. Weil das Washington Football Team noch nicht ganz weiß, ja, welche Offense spielen die denn jetzt? Was wird Cam Newton jetzt schon implementiert haben an Änderungen? Was wird Joe Brady jetzt schon implementiert haben für die Offense, wenn Cam Newton der Quarterback ist? An Änderungen im offensiven Playcalling. Das sind, also für die Vorbereitung fürs Washington-Team ist das gerade echt schwer. Und ich glaube, dass die Panthers diesen Überraschungseffekt ausnutzen können. Und außerdem, also das Washington-Football-Team hat bei mir immer noch jeglichen Credit verloren.
Es wird sich, also die Notizen decken sich hier sehr gut. Decken sich hier sehr gut. Ich habe da auch geschrieben, also mir ja, auch rausgeschrieben, Cam Newton wird rasieren im ersten Spiel, wird für eine Überraschung sorgen. Das Momentum ist wegen ihm bei den Panthers. Die Energy ist hoch, ja, aber genau. Vermutlich nur für dieses Spiel. Ich glaube, Cam Newton wird so richtig heiß starten jetzt und richtig krass performen, ja. Und dann so ab nächsten Spiel geht es halt dann wieder bergab. Also das ist meine Einschätzung, was Cam Newton abgeht. Aber es geht um dieses Spiel und ich glaube, hier wird er abliefern. Und was die Defense angeht von beiden Teams, mir reicht nicht eine gute Defense-Leistung von Washington. Die war gut letzte Woche gegen die Buccaneers, keine Frage, die war gut. Ja. Und das ohne Young, der in der ersten Halbzeit runter musste und ohne Sweat. Ja. Das ist schon wirklich nice, aber eine gute Leistung reicht mir nicht, dass ich denen jetzt hier irgendwie einen hohen Vertrauensvorschuss gebe. Vor allem, weil die Defense der Panthers durchgehend performt. Mal zwischendurch ein bisschen nachgelassen hat, wegen Injuries, aber trotzdem immer noch eine Top-Defense ist. So, wenn wir uns ein weiteres Matchup anschauen, ja, Gibson funktioniert ein bisschen besser für Washington. Ja, aber, ja, dann haben Chris McCaffrey so, als Number One Back.
So, und das ist so die Gibson-Plus-Variante.
Ja, genau, Plus-Plus. So, und von daher, und Heinicke, hat Back-to-Back stark performt, aber nee. Schade, Ron Rivera, du kommst zurück nach Carolina, aber du wirst verlieren. Tut mir leid für dich, aber Carolina-Sieg. Okay, nächstes Spiel. 49ers gegen die Jaguars.
Und dieses Spiel ist definitiv auch ein Ü-Ei-Kandidat. Da kann man mir immer erzählen, was man will. Ich finde, beide Teams kann man eigentlich nicht richtig greifen. Ich finde die Defense der Jaguars gar nicht so übel. Und die Receiver sind nicht gut, also der Jaguars. Aber die Secondary der 49ers ist halt auch nicht gut. Und ich gebe den 49ers gerade einen Vertrauensvorschuss, glaube aber auch, dass man auf die Jaguars tippen kann. Einfach, weil ich halt, die 49ers sind zumindest gut gecoacht.
Das ist der Punkt. Ich meine, Shannon war zu konservativ gegen die Cardinals und deswegen haben sie auf die Fresse bekommen von einem Bunch of Backups. Ja, aber trotzdem, in dem Rams-Game hat man dann ja wieder gesehen, wozu der Coaching-Staff in San Francisco in der Lage ist. So, das heißt, ja, es ist schwer zu predikten, aber es gab diese Höhen und Tiefen in dieser Offense und man weiß, was das Potenzial dieser Offense ist und wie kreativ Shannon werden kann. So, bei Urban Meyer ist es genau das Gegenteil. Wir wissen im Moment, wo diese Offense steht. Und
sie kann laufen.
Ja, dass wir jetzt, es ist nicht zu erwarten, dass wir von dieser Offense eine Überperformance sehen. Bei den 49ers kann es sein, dass wir eine schlechte Performance sehen, aber es kann auch sein, dass wir eine krasse Performance sehen mit Kittle, Samuel, Mitchell. Dann reicht auch Jimmy G als Quarterback, wenn du ihn richtig einsetzt. Aber von den Jaguars erwarte ich das schlicht und ergreifend nicht. Es gibt keinen Anlass zu glauben, dass diese Offense rasiert. Kein. Die Defense ist on fire, aber die Offense, ich glaube, von der können wir wirklich nicht mehr viel erwarten. Da wird nicht mehr kommen. Punkt. Und bei den 49ers gehe ich halt einfach damit, da glaube ich jetzt, da kommt wieder was. So, die werden wieder ihr Potenzial ausschöpfen. Samuel ist Nummer 2 Receiver in Receiving Yards, völlig verdient. Und Kittel ist ein Monster. Hast du gesehen, wie er Von Miller gepancaked hat? Krass. Ja. Deswegen ist Kittel auch ein Top-Titan, weil Leute, Titans müssen auch blocken. Ja? Wenn Titan nur Bälle fängt, ist er Receiver.
Ja, klar. So, und deswegen ist Kittel halt wichtig, auch wenn er nicht die Überzahlen auflegt.
Der ist wichtig in diesem System, für dieses Team und ein überragender Blocker. Okay, haben wir beide die 49ers? Ist für mich nie. Ja, die Jaguars haben gegen die Bills gewonnen, aber ist für mich irgendwie trotzdem weit weg von UI. Okay, kommen wir zu den Bengals gegen die Raiders. Zwei Teams, wo man so zwischendurch immer mal gesagt hat, boah, krass, so, oder krasses Matchup und jetzt nicht so ganz weiß, wo dieses Matchup steht. So. Also, das sind unsere...
Also ich ich muss halt sagen, also ich war ja zwischenzeitlich richtig auf dem Bengals-Hype-Train und ich hoffe, dass ich wieder aufsteigen kann. Und deswegen sind für mich die Raiders der Aufbaugegner für die Bengals, damit ich die Bengals wieder hypen kann. Und ich sage auch gleich einfach mal, Burrow wird 3 Touchdown-Pässe auf 3 unterschiedliche Passempfänger bringen. Und die Raiders sind im Moment offensiv zu zahnlos. Der Run läuft nicht. Und die Bengals-Defense ist gut. Die ist halt auch durchgehend gut gewesen. Und wenn sie mal ein paar Punkte reingekriegt haben, das will ich jetzt gar nicht mal kritisieren. Aber das ist aus Defense-Sicht halt auch auf die ganze Saison gesehen halt immer schwer, jedes Spiel halt wenig Punkte zuzulassen. Aber prinzipiell finde ich die Bengals-Defense gut und das reicht aus, um die Raiders vor Probleme zu stellen offensiv, weil die sind gerade in den letzten Spielen nicht gut und die Bengals schütteln das jetzt einfach ab und sagen, let's go, Sieg, Bengals.
Ich sehe halt noch nicht den Grund, die Bengals aufzugeben. Ne? Also alle Top-Teams hatten Scheiß-Performances. Oh. Die Cowboys haben auf die Fresse bekommen, die Bills haben auf die Fresse bekommen, die Titans haben auf die Fresse bekommen. Alle haben sich schon irgendwie...
Du hast es halt mal in so einer Phase, innerhalb einer Saison.
Die Ravens haben gegen die Dolphins... du hast immer mal Kackspiele dabei. Ja? Und ja, gegen die Browns so hart aufs Maul zu kriegen... War das gegen die Browns? Ja, das war das Browns-Game. Gegen die Browns so hart ins Gesicht zu bekommen, ist bitter. Aber eigentlich auch wieder nicht, weil die Browns sind ja trotzdem nicht schlecht. Und selbst wenn die Browns gerade einen nicht dazu veranlassen, den Hype-Train weiter zu befeuern, sind sie ja immer noch ein gutes Team. So, sie sind kein Top-Team gerade, aber potenzielles Top-Team. Genau,
sie sind ein potenzielles Top-Team. Und wenn dieses Potenzial mal ausgelebt wird...
Ja, siehst du, was passieren kann. Ja, dann kann man gegen die auch mal ins Gesicht bekommen. So, Punkt. Von daher, ich habe die Bengals hier noch nicht so ganz abgeschrieben. Wen ich abgeschrieben habe, sind die Raiders ein Stück weit. Ich will nicht sagen, dass das jetzt ein Bottom-Five-Team ist, keineswegs, so, aber die haben sich selber aus der Kompensation gebracht, ein Top-Team zu sein, finde ich. Also, und ich bin bei dir, ich habe ja auch rausgeschrieben, Joe Burrow wird rasieren, weil die Cornerback-Situation in Las Vegas einfach komplett verfahren ist. So. Wer soll denn da Chase, Higgins und Boyd, den ich auch übrigens sehr gut finde, covern? So.
Ja.
Wer soll das denn machen? Also wenn die Bengals schlau sind...
Und CJ Uzoma.
Ja, aber der auch für Scoring-Touchdowns immer zu haben ist. Und dann hast du noch einen Joe Mixon im Backfield. Ja. Das heißt, du darfst den Run ja auch nicht vernachlässigen, wenn du gegen die Bengals spielst. Weil Joe Mixon immer noch... Also ist so ein bisschen underrated, der Typ. Ist immer noch ein Top-5-Typ in Rushing Yards. Ja. Also den musst du auch auf dem Zettel haben. Den musst du auch berücksichtigen. Von daher, die Bengals werden hier die Raiders... Ich kann mir sogar vorstellen, dass sie die verprügeln werden. Also ich kann mir vorstellen, dass das so ein 40-17 wird oder so. Das ist für mich nicht abwegig. Deswegen, also ich sag Sieg Bengals, die Raiders haben zu viel, da muss man einfach mal sagen, das sind dann doch zu viel Schicksalsschläge für eine Season. Es summiert sich langsam. Und dann kriegt das auch so ein Locker-Room nicht mehr ganz so gut verkraftet. Okay, also haben wir beide die Bengals, wir vertrauen weiter in den Bengals, wir versuchen den Hype hochzuhalten. Nächstes Spiel, Cowboys gegen die Chiefs. Oh. Also, wenn ich ein Spiel zum Gucken empfehle, dann aktuell das. Ja, das wird ein richtig nice Spiel. Mal guck mal, in der letzten Woche, Dallas hatte 431 Total Yards, Kansas City 516. Das macht zusammen 947 Yards on Offense für die beiden Teams. So, ja. Das erwarte ich auch. Ich warte ein High-Scoring Game. Ich erwarte hier ein High-Scoring Game.
Ja, und da bin ich, und dann glaube ich halt, dass die Cowboys gewinnen.
Gibt mich auch, genau.
Weil die Chiefs-Defense hat sich gefangen, aber ich vertraue ihr noch nicht in dieser Konstanz. Und ich glaube, dass die Chiefs-Defense dann doch mehr für Fuck-Ups gut ist. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal Sieg Cowboys und glaube auch, dass das Waffenarsenal der Cowboys zu vielschichtig ist. Dass sie halt sozusagen, ja okay, vielleicht können sie den Run wegnehmen, aber die Receiver sind halt trotzdem krass.
Die Cowboys gewinnen dank der 85. Interception von Diggs in der letzten Sekunde. Das wäre dann der 9. Pick. Heftig. Naja. Okay, kommen wir zum nächsten Spiel. Die Cardinals gegen die Seahawks. Wen hast du?
Ey, ganz ehrlich, Kyler Murray ist langsam wieder fit. Und ich sage ganz klar, selbst mit McCoy gewinnen sie das. weil die Seahawks Offense gefällt mir gerade gar nicht. Kann ich laufen. Russell Wilson hat mir auch bisher noch nicht gefallen wieder. Und die Cardinals verlieren nicht gegen die Seahawks, auch nicht mit McCoy.
Sieg Seahawks.
Also wenn sie ein Top-Team sind.
Sieg ja? Seahawks, hier haben wir auch nochmal ein Überall. Das ist aber nicht mein krassestes Überall sogar, tatsächlich. Erstmal glaube ich, dass Kyler Murray nicht spielt, weil sie die nächste Woche eine Bye-Week haben. Und die Cardinals jetzt sagen, ey, wir haben so viele Spiele gewonnen, wir können mit den Backups gewinnen, wir haben das gezeigt gegen die 49ers. Wir müssen jetzt kurzfristig in den sauren Apfel beißen und nochmal auf Murray verzichten, damit er dann aber nach der Bye völlig auskuriert zurückkommt. Also ich fände, es wäre ein smarter Move und kannst mir auch vorstellen, Murray jetzt nicht zu verheizen und nicht zu riskieren, dass er sich vollständig verletzt in diesem Spiel. Deswegen glaube ich, dass die Backups spielen. Das ist Voraussetzung für dieses UI, ja, ne? Dass ich glaube, dass die Backups spielen. Aber mit den Backups sind die Cardinals theoretisch trotzdem besser als die Seahawks. Aber immer wenn man dieses Seattle Seahawks Offense abschreibt, natzen sie dich. So. Und das ist auch meine Vermutung in diesem Spiel. Wilson, Metcalf, Lockett, das sind ein Quarterback mit zwei Top-Receivern. Und die können die Defense auseinandernehmen. Und ich glaube, dass das in diesem Fall passieren wird.
Wer läuft bei dieser
Offense? Chris Carson ist eventuell zurück. Und im Gegensatz zu den Cardinals müssen die Seahawks jetzt alle Register ziehen. Die können es sich nicht erlauben zu sagen, na, schon dich nochmal, wir brauchen dich. Und Running Back nicht gleich Quarterback. Also, ja, du verheizt eher einen Running Back. Ja, dein Finger ist zwar noch in so einem 90-Grad-Winkel irgendwie, aber das tapen wir. Das tapen wir. Du kommst trotzdem aufs Feld.
Das tapen wir weg. Das ist nicht das Problem. Du hast ja noch andere Finger, genau, oder? Du
kriegst einen Bussi auf den Finger und dann geht's weiter. So. Ja? Von daher glaube ich, dass der Carson spielt und Alex Collins dann als zweiter Running Back kann auch funktionieren. Es wird kein schönes Spiel. Also ich sage jetzt nicht, dass die Seahawks hier dann dominieren werden und irgendwie über 30 Punkte scoren. Ich glaube, es wird so ein dirty Sieg in einem Rivalry-Game. Und immer wenn du die Seahawks abschreibst, kommen sie irgendwie nochmal wieder. Und ich glaube, kann mir das hier vorstellen. Aber wie gesagt, es setzt voraus, dass Murray nicht startet. Wenn Murray startet, nehme ich das zurück und sage die Cardinals. Wenn dem nicht so ist, glaube ich, dass die Seahawks hier für eine Überraschung sorgen können. Aber es ist ein Ü-Ei, deswegen kann ich ja nicht so viel Fakten präsentieren. Ja. Ja. Sonst wäre es ja kein Ü-Ei.
Ja, natürlich. Okay. Alles gut.
Nächstes Spiel, die Pittsburgh Steelers gegen die Los Angeles Chargers. Das Covid-Game.
Also ich rieche hier ein Career-Game für Najee Harris.
Ja.
Ich frage mich, ob die Chargers die Offense öffnen werden für Herbert. Weil, das müssen sie. Sie müssen Herberts Arm mehr nutzen und ihn nicht zu einem Drew Brees, Ben Roethlisberger machen. Ich glaube aber, dass egal was passiert, die Chargers Offensive so eine Qualität hat, die höher ist als die Steelers Offensive, trotz der besseren Steelers Defense sozusagen. Und deswegen sage ich sie Chargers. Auch wenn es nicht deutlich wird.
Ja.
Weil die Steelers Defense gut ist.
Ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich relativ viel Punkte werden. So. Weil beide haben extrem Pech. Also mit der Covid-Liste, Tillery Bosa und Big Ben und Fitzpatrick, das kann ja noch werden. Also wenn du geimpft bist, hast du ja noch diese 24 Stunden vorm Game. Ne, wenn du da zwei Tests, die negativ sind, nachreichst, wie auch immer, dann darfst du spielen, vorausgesetzt du bist geimpft. Und ich glaube, das sind die alle. Von daher besteht da noch eine Chance, dass sie zurückkommen. Wer aber auch bei den Steelers definitiv fehlt, sind TJ Watt und Joe Hayden. Und wenn dann Joe Hayden und Minka Fitzpatrick fehlt gegen diese Offense, ja, und dann TJ Watt, der den Druck bringt und Herbert Zeit kriegt, dann gewinnt diese Offense. So. Und dann können die du erzielst mehr Punkte, wenn du einen Quarterback und Receiver hast, die viel scoren, als wenn du laufen musst. Weil Laufen nimmt viel Zeit von der Uhr, du holst im Schnitt vielleicht, es ist ein krasses Game, wenn der Running Back im Schnitt 6 Yards holt, aber trotzdem dauert's. Und mit Big Plays auf Mike Williams, den Tight End Parham mit seinen 2,80 Meter gefühlt ein bisschen mehr einbinden, Running Back Eckler wieder ein bisschen mehr anwerfen. Und wenn du da kreativ wirst, dann sticht eine gute Passing Offense eine Rushing Offense. Und das wird den Unterschied machen, denke ich. So, aber auch die Steelers werden selbst mit Mason Rudolph scoren, weil Mason Rudolph nicht wichtig ist in diesem Spiel für die Steelers. Die werden einfach den ganzen Tag laufen, wenn sie smart sind. Den ganzen Tag. All day long.
Definitiv, so würde ich gerade gegen die Chargers spielen, bis sie mir zeigen, dass sie es halbwegs verteidigen
können. Das ist so eindimensional, das aber trotzdem funktioniert. Selbst wenn die Chargers alles in die Box stellen, ist scheißegal. Und wenn Tillery und Bosa fehlen, wird es richtig schmerzhaft. Also, wird ein komisches Spiel, glaube ich, aber am Ende gewinnt es die Chargers knapp. Ja. Okay. Montagsspiel.
Montagsspiel. Und das ist dein größtes Urteil. Du willst mir jetzt sagen, dass die Giants gegen die Bucks gewinnen. Das ist mein größtes Urteil.
Die New York Giants gewinnen gegen die Tampa Bay Buccaneers. Ey, alles ist möglich dieses Jahr. Alles ist möglich dieses Jahr.
Ja, okay.
Ich sage, die ja. Giants kommen fresh aus der Bye. Die Defense hat performt in den letzten Spielen vor der Bye Week. Die haben mir richtig gut gefallen. Ja, insbesondere Xavier McKinney. Ja, muss man ja auch sagen. Wir beide sehr feiern. Freut mich, dass das jetzt angekommen ist in dieser Defense. Die kommen fresh aus der Bye. Die Offense wieder mit ein paar verletzten Spielern weniger. Und ja, Tom Brady ist angepisst, aber mich nervt immer dieses, das ist immer so das Argument, die Bucks sind jetzt angry, Tom Brady ist jetzt pissed. Und das ist aber nicht gleichbedeutend mit, jetzt gewinnen die auch. Ja, also das ist so, ja, ich kann auch sauer sein, wenn ich verliere. Ich war auch oft sauer bei den Invaders und wir haben trotzdem nicht das nächste Spiel rasiert. Ne? So, das ist immer noch, das ist noch kein, ja, naja, aber die Giants sind auch besser als alles, was wir gegen alles, was wir gespielt haben. Es ist auf einem anderen Niveau und ja, aber nein, du hast recht, weil die Bucks natürlich ein Top-Team sind. Aber ich glaube, da ist gerade ein bisschen der Wurm drin bei den Buccaneers. Die haben auch ein bisschen lasch gespielt, ja, weiß ich nicht. Irgendein Experte hat geschrieben, die müssen jetzt erstmal auf Soul-Searching gehen. Das war nicht ganz passend. Und ich kann mir vorstellen, dass da ein bisschen was in den Köpfen abgeht bei den Buccaneers und die Giants genau das Gegenteil haben. Ja, jetzt bin ich so ein bisschen der Küchenpsychologe, Tom. Jetzt bin ich so ein bisschen der Küchenpsychologe, dass die richtig Bock haben, richtig motiviert sind, aber halt auch faktisch gezeigt haben, dass die Defense performen kann. Und die Offense, ja, also es wird so ein komisches Spiel, wo beide Teams unter 20 Punkten bleiben, Tom Brady nicht in Tritt kommt und dann funktioniert bei den Buccaneers meist nichts. Von daher, ja, Upset, Sieg Giants. Ich habe das so im Bauch. Ich habe das so irgendwie im Bauch.
Ja. Ja. Und ich sage, ja, die Bucks müssen sich finden. Ja, die Bucks hatten diese Probleme auch in der letzten Saison, dass sie mittendrin einfach mal ein richtiges Tief hatten und dann nichts funktioniert hat und Tom Brady jedes Spiel eine Interception geschmissen hat. Wenn es ein Quarterback und ein Coach dann hinkriegen, in der Saison dann so solche Adjustments zu kriegen und das halt auch schon bewiesen haben, dann ist man, glaube ich, bei Tom Brady dann doch an der richtigen Adresse. Und Tom Brady mag die Giants nicht. Also wenn der verliert nicht.
Na, das ist auch schon wieder so ein Argument. Er mag Eli Manning nicht.
Ja, aber er mag auch die Giants nicht. Ich glaube, das ist so ein persönliches Ding. Das will er sich nicht geben. Und ich sage sogar, die Bucks scoren 35 Punkte.
Okay. Also du sagst deutlicher Sieg Buccaneers. Ich sage, knappes Game mit weniger Punkten, was am Ende die Giants irgendwie für sich entscheiden. Mich überrascht hier gar nichts dieses Jahr. Also von daher, eigentlich dürfen wir die Dinger gar nicht mehr Ü-Eier nennen, sondern einfach
schlechtere
Wettquote.
So, ja, okay.
Wir nehmen das Team mit der schlechteren Wettquote. Ja, okay, das waren die Spiele. In der Bye Week sind die Denver Broncos und die Los Angeles Rams. Und ich glaube, gerade die Los Angeles Rams brauchen diese Bye Week. Ganz dringend.
Ja.
Ganz dringend. Okay, das war die NFL.
An dieser Stelle. Das war die NFL bisher. Werbung 2. Quark10, firstdown.eu. Quark10 funktioniert nämlich immer noch auch bei firstdown.eu. Und da gibt es NFL Sideline Caps, NFL Beanies und alles, was ihr euch auf den Kopf setzen könnt. Und auch hier kriegt ihr 10%. Deswegen geht auf firstdown.eu, gebt Quark10 ein und spart 10%. An dieser Stelle vielen Dank für diese Kooperation. Werbung Ende. Ey, was sind deine Over-Unders?
Als erstes habe ich Jalen Hurts wirft für 250 Yards plus und Smith fängt davon 100 plus.
Kann ich mir vorstellen.
Na, das ist ja die Argumentation, die wir eben hatten. Sie setzen auf den Run, etablieren aber den Pass immer mehr. Und ja, und ich glaube, die Saints werden halt gegen die Eagles stark den Run verteidigen, sodass Receiver auch mal frei werden. Und die Kombination, denke ich, macht das realistisch. Und wen soll er abseits von Smith anwerfen? Ist so ein bisschen die Frage, ne?
Richtig. So, das ist so mein Punkt. Also, ich glaube, dass Smith, ich würde es so umändern, dass ich sage, Smith fängt 50% der Receiving Yards, die sie erzielt werden.
Ja, das ist auch gut. Weil Rager, sagen wir es mal so, Smith ist der erste First-Round-Receiver, der für dieses Team funktioniert. Goddard, der Titan, wird noch ein paar Dinger fangen, aber danach wird es ja schon wirklich dünn, ne?
Ja.
Okay.
Ey, das schreibe ich so.
Das war fast zu einfach.
Ich habe Carson Wentz wirft für 250 Yards bei einer Completion-Rate von maximal 45% und zwei Interceptions.
Das Ding ist, ich gehe mit allem mit, aber ich glaube, er wirft für weniger Yards. Ich glaube, das wird so ein Spiel, wo es nämlich jetzt mal auf Carson Wentz ankommt. Wir haben ja gesagt, Jonathan Taylor alleine reicht nicht.
Genau.
Und ich glaube, das ist Wentz aktuell nicht an diesem Punkt, dass er eine Offense trägt. Er kann sie führen, begleiten, ja, Taylor gut zureden, ja, ihm den Handoff machen. Aber ich glaube, wenn er das Spiel gewinnen muss, dann klappt das nicht. Und er wird es in diesem Spiel versuchen müssen. Und das geht in die Hose. Und deswegen 40% Completion ist heavy, aber möglich. Zwei Interceptions glaube ich auch. Also kann ich mir vorstellen. Aber ich gehe bei den Yards nicht. Vielleicht, da ist so ein langes Ding dabei. Okay, komm. Okay, komm, komm.
Ja, nee, ich glaube, dass sie halt irgendwann werfen müssen, weil sie zurückliegen und dann wirfst du halt eher, als statt dass du läufst. Und deswegen, aufgrund, dass er halt 50 Attempts nimmt, hat er dann halt auch irgendwann
Ja, okay.
52 Yards.
Ja, ich weiß, ich gehe mit. Ja, du hast recht. Ich sage, du hast recht. Meine zweite wirst du mir jetzt nicht recht geben, das hat die Argumentation ja eben schon gezeigt. Tom Brady nutzt sein Angepisstsein nicht und schmeißt back-to-back zwei Interceptions.
Also ich würde jetzt nicht sagen, dass er keine zwei Interceptions schmeißt, aber ich sage halt, dass er vier Touchdown-Pässe
Okay,
schmeißt.
gut, dagegen sage ich ja nichts. Ich sage nur, er schmeißt zwei Interceptions back-to-back, was glaube ich sehr selten vorkam.
Das glaube ich auch,
Na?
aber ich kann sagen, dass es passieren kann. Oh mein Gott, wenn er viel Risiko gehen muss und laufen können sie gerade nicht.
Das ist true. Ja, nice. Oh Gott, wir sind uns viel zu einig. Vor allem, wir glauben an unsere eigenen Thesen. Sonst hauen wir mal Thesen raus und sagen dann, ja, aber das glaube ich selber nicht. Was richtig dumm ist. Ne?
Ja, das ist ja jetzt langsam wird es unheimlich, wenn man so seine eigenen Psychosen glaubt. Dann ist so, okay,
Okay,
jetzt wird es
was hast du als
gefährlich.
nächstes? Was hast du als nächstes?
Ezekiel Elliott läuft keine 70 Yards in dem Game.
Shit, gegen wen spielen die Cowboys? Ach, Chiefs.
Ja.
Ja, ich glaube, dadurch, dass das so ein High-Scoring-Game ist, müssen die Cowboys auch im Passing-Game mithalten. Das ist ja das, was ich meinte bei dem Steelers-Chargers-Game. So, du kannst, wenn du eine Rushing-Offense hast und der Run funktioniert, aber bei den anderen funktioniert das Passspiel, gewinnt das Team mit dem besseren Passspiel, weil du einfach schneller Touchdowns erzielen kannst. Und die Chiefs werfen, Punkt. Und das heißt, die Cowboys müssen mit dem Arm von Prescott mithalten, was absolut möglich ist. Und das heißt, es geht auf Kosten der Running Backs. Ja, kann ich mir vorstellen. Wenn man dann den Split noch sieht, dass Pollard ja auch ein paar Runs kriegt, kann ich mir das durchaus vorstellen.
Okay.
Ja. Oh.
Let's go. Weiter geht's.
Cam Newton hat mehr Rushing Touchdowns als Passing Touchdowns.
Was? Ja, das hat er letztes Jahr schon gehabt.
Okay,
Ja.
die war einfach, die war billig, ne?
Ja.
Ich wollte irgendwie Cam Newton mit reinbringen.
Ja. Ich versuche hier den Übergang zu schaffen zu unserem Shots Fired. Trevon Diggs fängt einen Pick, lässt aber auch zwei Touchdowns gegen sich zu.
Er verweist auf Shots Fired, Leute. Und ich nehme schon mal so viel vorweg, dass ich sehr enttäuscht bin von Diggs und alles zurücknehme, was ich je gesagt habe mit potenzieller Defense Player of the Year. Warum? Dazu kommen wir gleich. Und ich habe Diggs, leider, muss man dazu sagen, in unserem Shots-Fire-Segment.
Freiwillig
Ja,
genommen.
das war ein bisschen mutig.
Es war nicht mutig, du warst einfach, das war, ich habe mal selber, ich war selber
Ja,
überrascht,
kommen wir
aber
gleich zu, kommen wir gleich zu, um bei deiner These zu bleiben.
Ja.
Naja, kann ich mir vorstellen,
Okay.
weil er sehr aggressiv spielt.
Ich bin.
Okay,
Ja.
Shots-Fire.
Also, Shots fired. Diese Woche. Also, wir nehmen immer Thesen ein, die wir manchmal vielleicht manchmal, also Positionen ein, die wir manchmal auch selber nicht vertreten, sondern das sprechen wir tatsächlich ab, wer welche Position vertritt, was wir hinterher an Argumenten bringen. Sucht jeder für sich selber raus. Diese Woche das Matchup Tyreek Hill gegen Trevon Diggs. Also Tyreek Hill, der Cheatcode der Liga, gegen Trevon Diggs, der in der Öffentlichkeit durch seine Interceptions auch zum Defense Player of the Year Kandidaten gemacht wird. Deswegen sagen wir, das ist ein interessantes Matchup. Tobi hat hier freiwillig in seinem Übermut gesagt: Ich nehme Trevon Diggs.
Solidarität gegenüber allen Cornerbacks und Safeties dieser Welt? Mic drop.
So, ja, aber. Er hat es freiwillig gesagt. Deswegen, und ich habe tatsächlich auch gedacht, so, ja, okay, das ist der bessere Part. Also ich bin auch davon ausgegangen, dass man mit Trevon Diggs richtig gute Argumente findet. Deswegen darf
Ja,
Tobi
das war auch
anfangen.
nicht der Punkt. Ich darf immer anfangen. Warum sagst du das noch?
Weil ich das immer sage, für unsere neuen Zuhörer, damit man so ein bisschen die Einführung
Na gut,
gibt.
na gut, na gut. Ja, tatsächlich habe ich den Pick nicht genommen, weil Dix so überragend ist. Was nicht heißt, dass ich das nicht dachte, sondern weil er Cornerback ist. Das war schlicht und ergreifend der eine Punkt. Aber natürlich dachte ich, er wäre besser, als er ist. So, und das ist jetzt kein guter Einstieg, um jemanden zu verteidigen. So, er ist. Ich nehme dir, so, nehm dir einfach so ein bisschen den Wind aus den Segeln und sage, er ist definitiv kein Island. So, also er ist kein Corner, den du permanent über den Number One Receiver stellst. Deswegen mal gucken, wie oft sich Hill und Dix unmittelbar sehen. Also das ist jetzt nicht wie, wenn ich noch so an Darrell Revis denke, wo wir, wenn wir jetzt so ein Shots-Fired-Segment gemacht hätten, ja okay, Revis steht auch die ganze Zeit über Hill, weil Revis hat immer den Top-Receiver. So, Revis Island, ja. So ist ja. Dix nicht. Trotzdem werden die beiden sich oft sehen, weil Dix immer noch der beste Corner in diesem Team ist. So, von daher funktioniert dieses Shots-Fired. Aber er hat einen Pro-Football-Focus-Score von 51,9. Das ist mies. Damit ist der drittgerankte Cornerback von 117. Das ist ziemlich kacke. Und 72 in Coverage, 59,8. Wie sich dieser Grade zusammensetzt, ist erstmal egal. Aber der 103. von 117 zu sein, ist schon ziemlich scheiße. Der beste ist Ramsey mit 83,9. Davon ist er ziemlich weit weg. Aber warum ist er ziemlich weit weg, wenn er doch so viel Picks hat? Ja. So, und da hätte ich eigentlich auch mal selber drauf kommen können. Wenn jemand so viel Picks hat, heißt das, er spielt verdammt aggressiv. Also verdammt aggressiv.
Möchtest du jetzt einen? Nein, ich komme noch dazu.
Das heißt, er ist verdammt aggressiv und spielt zu oft den Ball. Beißt auf Hitches und Goes, überschätzt seine Position bei Go-Routes. Das sorgt aber auch dafür, dass er inzwischen 8 Picks hat in 9 Games. Damit ist er Nummer 1 der Liga. Und 13 Pass-Deflections. Damit ist er Nummer 2. Ja. Und wenn er angeworfen wird, hat der Gegner schon Passer-Rating von 54,9 und von 54 Targets wurden nur 29 an Mann gebracht gegen ihn. Das ist 53,7% Completion. Ramsey zum Beispiel, der highest graded Corner laut PFF, liegt bei 61,1. So. Das heißt, als Quarterback, ja, den muss ich nicht unbedingt anwerfen. Klar, du lässt ihn mal so, gibst ihm mal eine Go-Route und mal gucken, ob er beißt und dann schmeißt du das Ding. Das kann immer mal passieren, aber prinzipiell ist das nicht der, den du permanent anwirfst. Und erst recht nicht, wenn du unter Druck gerätst oder unsicher bist in dem Moment. Also wenn ich Micah Parsons im Gesicht habe, dann werfe ich keinen 50-50-Ball auf Trevon Diggs. Dafür ist er zu aggressiv und dafür ist der andere Corner halt zu schlecht. So, Anthony Brown. Ist nicht komplett mies, das heißt, er kann auch was covern. 3 Interceptions ist damit Rang 8, 11 Pass-Deflections Rang 4, aber er ist schlechter als Dix. So, im Zweifel werfe ich da ein. Und meine Argumentation in diesem Fall ist einfach, dass man nicht Dix rauspickt mit Hill, sondern versucht, die anderen DBs rauszupicken, weil Dix zu aggressiv ist und zu wahrscheinlich eine Interception fängt. Ja, der lässt auch mal was zu, aber die anderen DBs auch, weil die Secondary von den Cowboys ist nicht überragend. Ja, von daher pickst du dir die anderen raus und Trevon Diggs wird nicht mit Tyreek Hill permanent mitgehen. Dafür ist er nicht gut genug. So, das wird man versuchen schematisch aufzulösen mit Double Coverage gegenüber Hill, weil da haben wir ja auch den Punkt. Hill ist der einzig wirklich gefährliche Receiver. Kelce Tight End coverst du anders. Du musst dir nur um einen Receiver Sorgen machen. Dementsprechend wird das hier nicht so eine One-on-One-Geschichte die ganze Zeit. Und wenn es zu einem One-on-One kommt, muss Diggs das nicht verlieren. Ja, deswegen. Aber ich war überrascht,
okay. Wie
schlecht seine...
Das ist der negativste Shot, das ist die negativste Shots-Fired-Positionierung seines eigenen Spielers, die ich jemals gehört habe.
Trotzdem, seine Aggressivität sorgt dafür, dass man ihn nicht so oft anwirft, sondern die anderen anwirft. Und deswegen glaube ich, dass Trevon Diggs gegen Tyreek Hill performt. Und wenn Tyreek Hill viele Yards hat, müssen wir dann herausklabaustern, wie viel Schuld Diggs daran trägt. Weil wenn er natürlich den anderen Cornerback burnt und 110 Yards fängt, ja, was nicht geht in einem Play, 80 Yards fängt.
Wenn er nochmal 20 Yards zurückläuft, um dann 90 nach genau, vorne zu
dann
laufen.
Dann geht das. Also wenn er jetzt natürlich auf dem 80-Yard-Play Brown in 101 burnt, so macht Sinn, dann kann er natürlich Diggs herzlich wenig führen. Das muss man dann auch mal, gucken. Aber ja, Diggs brauche auch gute Umstände. Also ich muss halt so ehrlich sein an dieser Stelle. Aber es ist ja, du bist. Auf jeden Fall kein Defense Player of the Year Kandidat. So viel kann ich dazu sagen. Entschuldigung für die Umfrage auf Instagram.
Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich auch überrascht war. Ich habe eigentlich gedacht, das wäre ein richtig krasses Matchup. Auch statistisch ein krasses Matchup. Ich glaube, dass es spielerisch ein krasses Matchup wird. Tyreek Hill ist der Receiver, der explosivste Receiver in der Liga und auch der Spieler, der aus jedem Play ein Highlight machen kann, weil er so explosiv ist. Und deswegen glaube ich, dass dieses Duell halt krass ist, weil Diggs ja auch immer auf das Highlight-Play aus ist. Das heißt, Es kann halt sein, dass Diggs die Interception fängt. Und ich meine, er hat 8 Interceptions und hat auch 2 davon als Pick 6 gehabt. Das ist schon echt gut. Aber er geiert halt auch wirklich drauf, dass er halt den Pick fängt. Und der Pick ist ihm halt wichtiger als alles andere. Gute Cornerbacks zeichnen sich aber auch darauf aus, dass sie halt einfach konstant abliefern. Und Diggs ist oft schlecht positioniert. Und er hat bisher 458 Yards zugelassen gegen sich.
Direkt, das habe ich nicht mal gesagt, weil das fand ich zu neckbreak.
Niemand in der Liga hat mehr Yards gegen sich im direkten Duell zugelassen. Und ich glaube halt, ja, Hill ist ein unglaublich wichtiger Punkt für die Chiefs-Offense, weil wenn die Explosivität von Tyreek Hill funktioniert, dann ist das Spiel weiter und dann kann Kelce halt auch performen und dann haben die Kansas City Chiefs halt auch eine funktionierende Offense, weil der Unterschiedsspieler ist Tyreek Hill. Und ich glaube, dass sie ihn ins Spiel einbringen werden, ich glaube, dass sie ihn einmal als Runner einbringen werden, aber dass sie ihn halt auch mal tief schicken werden und dass sie auch das Duell gegen Diggs suchen werden, weil sie ganz genau wissen, der wird auf die Interception geiern und Mahomes hat ganz bestimmt keinen Schiss davor, gegen Diggs einen 50, also auf Hill gegen Diggs einen 50-50-Ball zu schmeißen.
Das Ding ist, und ja, es ist der Scheiß auf Schutz vorher, ich argumentiere jetzt mit dir. Das Ding ist nämlich, wenn ich halte Tyreek Hill nicht für den besten Receiver der Liga, weil es Leute gibt, die besser ihre Routen laufen und das ist für mich der wichtigste.
Ich sage, er ist der Explosivste.
Ich wollte gerade nicht widersprechen, das war nur meine Meinung, was das angeht. Aber er ist der beste Receiver, den man nutzen kann, um jemanden zu vernatzen. So. Er ist der beste Receiver, den du nehmen kannst, um ihn in Hitch and Go laufen zu lassen. Also zack, zack, kurze Route, ne, 3 bis 5 Yards, zack, umdrehen, tun, als wenn man den Ball kriegt, turn und downfield gehen auf eine Go-Route. So, das ist der beste Receiver für so einen Scheiß, ne? Und einfach schnell eine Go-Route laufen, dabei 1-2 Moves und den Corner verarschen und so tun, als wenn er nach innen breakt, das reicht, ja, und Diggs ist schon so, oh, pick, er geht tenet in, oh nein, scheiße, er geht doch deep. Und dann kriegst du Hill nicht mehr. Also, was das angeht, ist das das perfekte Matchup und ich habe gesagt, die Cowboys werden versuchen, nicht Diggs all day auf Hill zu stellen, aber vielleicht versuchen, wie du schon sagst, die Chiefs genau das, ne, und oh Mann, ey. Guter Corner zeichnet sich nicht durch viele Picks unbedingt aus, wenn er die auch hat, ist krass. Aber guter Corner kriegt theoretisch gar nicht die Chance, Picks zu fangen, weil er in dem Blickfeld des Quarterbacks nicht vorkommt. So, der wird gar nicht angeguckt, der wird nie hingeworfen. So, und auf Diggs wird halt geworfen. Deswegen hat er so viel Picks, aber deswegen hat er auch so viel Yards zugelassen. Das hat einen Grund. Tom, ich sage, das Ding gewinnt Tyreek Hill und Tom, ich mache mal eine Abstimmung und die mache ich relativ schnell, damit noch niemand diese Folge gehört hat und dann bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht 100% eindeutig ist. Na, also... Ja, also ich glaube, werden viele auf Diggs tippen, weil sie auch in die Falle getreten sind sozusagen. Was ist denn hier? Tyreek Hill hat bis jetzt ein 100-plus-Yard-Game. Was ist denn dein...
Er hat mehrere 100-plus-Yards-Game. Er hat ja mindestens 2 120-Yard-Games. Er hat ja 180-Yard-Game.
Rein Receiving hat er erst dieses Jahr ein Game, oder?
Ja. Diese Season. Ja, okay. Scrimmage, ich sage, er fängt 60 Yards gegen Diggs.
Okay, 60 Yards unmittelbar gegen Diggs. Ja.
Und einen Touchdown im direkten Duell.
Okay. Weiß gar nicht, jetzt habe ich nicht rausgesucht, was die Defense für eine Coverage primär spielt. Ob es eine Man-Defense ist oder eine Zone-Defense. Müsste man nochmal rausfinden. Aber ja, okay. 60 Yards gegen Diggs, wenn Hill auf Diggs Seite steht. Sagen wir es mal so.
Okay. Ja, genau.
Alles klar.
Ey, wir haben noch was rausgesucht und wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken, aber Power Ranking. Wir haben unser Power Ranking geupdatet und wir fangen damit zur Erklärung, wir fangen mit Platz 10 an, Tobi, und enden dann mit Platz 1. So funktionieren Power Rankings, wenn man sie vorliest. Würde sagen, wir machen das einfach immer im Wechsel und finden dann irgendwo doch den Case doch mal ein bisschen. Und du darfst anfangen.
Erstmal Entschuldigung für den... ich habe das gar nicht vorbereitet und war gerade so überrascht, dass ich direkt das Mikrofon abfallen lassen. Also wenn ihr ein lautes... das Geräusch eben war mein Mikrofon, was vom Tisch gefallen ist. So. Ja. Okay. Ich darf anfangen mit Platz 1. Also Platz 1 ist für mich... Nein, Tom, ich habe dich schon verstanden. Es tut mir leid. Platz 10 sind für mich die Kansas City Chiefs. Und das nur dank dem letzten Game. So, ich spekuliere darauf, dass die Offense back ist. Man jetzt gesehen hat, ja okay, die ist schon noch gut. So, und das kann die und das wird die jetzt auch weiterhin zeigen. Und diesmal hat die letzten 5 Spiele ist die Defense auch besser. Nur 78 Punkte zugelassen. In den ersten 5 Games waren es 163. Und daher habe ich da ein bisschen Hoffnung, was Kansas City angeht. Deswegen haben sie es in die Top 10 geschafft und ein paar andere Teams hinter sich gelassen. Ja, Kansas City Chiefs 10.
Ich erwähne einfach mal die beiden Teams, die es bei mir knapp nicht geschafft haben. Das sind nämlich die Chargers und die Saints. Ah. Wo ich auch ein bisschen innerlich für mich gestruggelt habe. Bei mir sind die, ist Platz 10 aufgrund der Siegesserie. 4 Siege in Folge, 5 der letzten 6 Spiele gewonnen, sind die Patriots. Und einfach, weil ich das Gefühl habe, dass sie auf einem richtig guten Weg sind und dass sie halt in den letzten Wochen echt einen Weg gefunden haben, eine funktionierende Offense aufs Feld zu bringen und die Defense halt abgesteppt ist. Also wirklich nochmal einen Schritt nach, die war vorher schon okay und also auch nicht das Problem, aber die sind halt wirklich nochmal abgesteppt und deswegen Platz 10 Patriots.
Ja, sehr schön. Ja, bei mir haben sie die Chargers auch nicht reingeschafft und die Saints finde ich ganz schwierig, ganz, ganz, ganz schwierig. Wer es auf jeden Fall souverän nicht reingeschafft hat, und so viel kann ich an dieser Stelle schon sagen und diesmal nicht dabei ist, sind die Raiders und die Browns, aber ich denke, das ist kein zu großer Spoiler. Ja. Das ist irgendwie, es wäre eher überraschend, wenn sie jetzt noch auftauchen würden. Also Last Time mit drin, Raiders, genau. Chargers, Browns, dieses Mal nicht. Das sind die drei Teams, die dieses Mal fehlen. Echt,
so ist es bei mir auch.
Okay. Ja, Platz 9, Baltimore Ravens. Baltimore Ravens, ich habe das Gefühl, dieses Team lebt vom Rushing Game. Und mir fehlt der Running Back. Also ich meine, ja, Lamar Jackson macht alles, aber wenn du eine Running Offense bist und das deine Identität ist, wäre es schon ganz nice, wenn da auch ein guter Running Back wäre. Ne? Und nicht alles Lamar Jackson machen muss, weil der soll auch mal werfen. Und was mir dann auch Sorgen macht, ist, dass Lamar Jackson irgendwann einfach sich auch voll verletzt. Das kann durchaus passieren. Ne? Außerdem diese ganzen Slow Starts, dass die nicht so richtig in Tritt kommen, das reicht gegen Average Teams, um am Ende zu finishen, aber wenn es dann wirklich gegen Teams auf Augenhöhe rangeht, ja, dann reicht das halt nicht. So, da musst du von Anfang an dabei sein und aggressiv Defense spielen, funktioniert manchmal, aber auch nicht immer und die Secondary ist Trash, zumindest statistisch gesehen. Ne? Von daher die Ravens nur Platz 9.
Hey, okay. Ich werde da hier nicht
gegen argumentieren. Top 10 kann man nicht.
Ist Platz 9. Richtig, so. Das ist so willkürlich, man findet hier für jede Platzierung irgendwo einen Case. Gefühlt, in einer gewissen Range. Bei mir ist Platz 9 die Kansas City Chiefs und die Defense wirkt ein bisschen stabiler und dass sich sie über die Patriots gesetzt hat, liegt einfach nur an dem Potenzial der Offense. Deswegen, das ist auch immer noch ein Vertrauensvorschuss das Potenzial der Leistungsfähigkeit. So,
Platz 8. So, sagen wir es mal so, das Team, was du vor der Season gehypt hast, hat es nicht mal reingeschafft, deswegen fühle ich mich nicht ganz so mies, wenn ich hier die Los Angeles Rams platziere. Die waren mies gegen die 49ers. Sie haben bis jetzt gegen gute Teams verloren. Titans, Cardinals, ja. Und nach der Bye geht's gegen die Packers. Und das wird ein richtig richtungsweisendes Game. Und ich glaube, sie kriegen auf die Fresse. Ja. Und dann sind die Rams richtig in Danger. Man darf sich bei den Rams auch nicht von den Stars blenden lassen. So. Ja, das ist auch eine Gefahr.
Das ist eine Gefahr
bei den Rams. Oh Mann, da spielt doch der und LA-Effekt und so weiter. Nee. Die Rams sehen ziemlich kacke aus gegen gute Teams und gegen schlechte haben sie oft nur ugly gewonnen. Deswegen Platz 8 Los Angeles Rams. Sind übrigens mein größter Absturz, so viel kann ich an der Stelle sagen. Von 2 auf 8. So,
bei mir sind die Browns der größte Absturz.
Ich glaube, sind sie nicht mal.
Also.
Weil sie sind da vielleicht auch. Innerhalb der Top Ten ist es der größte Abschluss.
Ja, die Browns, ich würde die Browns gerade irgendwie auf Platz 20 setzen, gefühlt. Aber jetzt ohne das jetzt gerankt zu haben. Ich bin noch bei Platz 8 bei den Baltimore Ravens. Also, aber ich glaube, dass Chicago jetzt halt ein wichtiger Gradmesser wird. Das Spiel gegen die Dolphins war sehr ernüchternd, weil sie einfach keinen Weg gefunden haben. Und gute Teams finden Wege, um zu gewinnen. Und deswegen sage ich jetzt hier einfach mal Platz 8, Baltimore Ravens.
Platz 7 würde dich wahrscheinlich freuen, da habe ich tatsächlich die New England Patriots. Ich bin sehr überzeugt von der Defense, Nummer 2 in Points Allowed mit 165, 4 Siege in Folge. Ja. Unter anderem gegen die Browns und die Chargers. Und da muss man jetzt sagen, ja gut, okay, die Browns sind doch jetzt gar nicht mehr so ein Top-Team. Die Chargers finde ich schon, das war ein krasser Statement-Sieg. Und die Browns, ja gut, die sind vielleicht nicht mehr in der Top 10, aber sie so zu dominieren, musst du halt auch erstmal machen. Ne? Das musst du halt auch erstmal schaffen und das hat mich überzeugt. Und Mac Jones, ja, Rookie und hat auch mal miese Spiele, aber es zeigt sich halt, dass er extrem gute Entscheidungen trifft für einen Rookie und es reicht in diesem Team. So, dann gewinnen sie das halt am Boden. Und man darf beim Football nie vergessen, wie wichtig das Coaching ist. Und Bill Belichick findet halt einen Weg. Und hier nochmal ein Wink an die Rams. Geht auch ohne Splashy Moves. So, es ist genau das. Die Patriots sind das Gegenteilbeispiel. Wir brauchen jetzt hier nicht die Superstars holen. Und ich glaube, das war die aufregendste Offseason für Patriots ever, oder? Mit zwei Top-Titans verpflichtet und das war die Ausnahme. Ja.
Und das, also normalerweise kannst du als Patriots-Fan halt dir die ersten zwei Tage Free Agency einfach sparen. So. Weil da gehen nur Spieler weg.
Genau. So, deswegen, also die New England Patriots für mich auf 7.
Bei mir sind die, also ich mag deinen Pick natürlich. Ich bin natürlich bei den Patriots immer noch so ein bisschen demütiger und so weiter und bin froh, dass die jetzt mittlerweile, also bei mir zumindest auf Platz 10 sind, weil das ist mehr, als ich erwartet hätte vor der Saison, trotz der Free Agents Verpflichtung, weil sowas muss halt auch erstmal in sich greifen und so. Und Rookie Quarterback und so. Deswegen, ich finde, die Patriots Season läuft gut und ich hoffe, dass sie noch lange so gut weiterläuft. Also bei mir ist Platz 7 die Los Angeles Rams. Ich glaube, dass sie Robert Woods nicht wirklich ersetzen können. Und deswegen fehlt mir so ein bisschen auch das Endvertrauen in die Rams gerade. Und ich will sie halt nicht in diesen Contender-Status Platz 5 oder ersten 6 Plätze irgendwie heben. Weil das sind sie für mich nicht. Sie haben natürlich das Potenzial aufgrund der Star-Power, aber das musst du halt auch aufs Feld kriegen. Und es kann sein, dass die Rams im nächsten Power-Ranking bei mir noch weiter fallen.
Auf jeden Fall. Und so zu den Stars, OBJ hatte 2 Catches für 18 oder 19 Yards und Von Miller geistert einen Clip durchs Netz, wo ihm Kittel die Seele klaut. Ja? Also ihn einfach pancaked. Ja, so viel dazu. Okay, Platz 6, Tampa Bay Buccaneers. Back-to-back Losses gegen Washington und Saints. Und was mir da Sorgen macht, ist die Defense der Buccaneers, weil Washington und Saints spielen beide mit Backup-Quarterbacks. Sind beides jetzt keine High-Power-Offense und die Saints haben 36 Punkte gemacht und Washington 29. So, insgesamt wirkt mir, als wäre das Momentum so ein bisschen weg. Du hast gesagt, das hatten sie letzte Season, ja, das stimmt. Mal gucken, wie sie da diese Woche rauskommen, ob sie diese Woche rauskommen oder nächste oder wie auch immer. Ich glaube, dass sie rauskommen werden, immer noch Top-Team, Platz 6 immer noch sehr gut. Aber es macht mir ein bisschen Sorgen, weil die Offense muss die Defense tragen gerade und das tut sie nur über Tom Brady. Und natürlich das Passing-Game allgemein. Also das ist dann ja nicht nur Tom Brady, aber das Rushing-Game ist es nicht. Und ja, mal gucken. Wie sehr kann man auf den 44-jährigen Mann setzen? Was bei ihm eigentlich kein Faktor ist. Und ich bereue es schon, dass ich das hier gesagt habe. aber es ist sehr viel auf Tom Brady ausgerichtet gerade. Das macht mir ein bisschen Sorgen.
Ja, definitiv. Aber mit Tom Brady sind sie immer ein Contender. Und ich habe auch auf Platz 6 die Tampa Bay Buccaneers. Die Secondary covert niemanden. Die Defense ist noch nicht gut. Aber ich glaube bei dem Team, dass sie upsteppen können, dass sie jetzt halt gerade eine Downphase haben, aber dass sie sich jetzt auch sammeln und sagen, ja okay, wir sind immer noch Champion und wir spielen jetzt auch mal bald wieder wie einer. Und deswegen kriegen gerade einen kleinen Vertrauensvorschuss.
Ja, und haben mit sie auch Platz 6 bist du ja auch immer noch gut. Also, ist ja nicht so, dass wir jetzt
deswegen
Platz 16 sind. Okay.
Ja.
Platz 5. Tennessee Titans. Die sind in so vielen Rankings auf 1 gerade und das nehme ich nicht. Also sorry Leute, ne? Die Defense ist viel, viel besser geworden inzwischen. Aber sie fing auch nicht gut an. Und wenn man sagt, ja okay, der Anfang war stark und jetzt haben sie ein bisschen nachgelassen, dann muss man das auch andersrum sehen. So, am Anfang waren sie nicht so gut, jetzt waren sie mal gut, aber was ist hier der Trend? Bleiben sie so stark oder fallen sie auch mal wieder in alte Muster? Muss man ja auch irgendwie auf dem Schirm haben. Ich glaube, sie bleibt so stark. Was mir mehr Sorgen macht, ist die Offense. Und die muss noch ihre neue Identität und Philosophie ohne Henry finden. Das war Back-to-Back nicht gut. Und du kannst nicht erwarten, dass die Titans jede Woche Lights-Out-Defense spielen. So, und deswegen, ich ranke die Titans erst höher, wenn ich ein Spiel gesehen habe, wo ich sage, so kann die Offense ohne Henry gewinnen, auch wenn die Defense vielleicht mal schwächelt. Und deswegen habe ich die Tennessee Titans hier auf 5.
Ja, das ist eine gute Argumentation. Und denselben Ansatz hatte ich tatsächlich auch. Aber ich habe gesagt, ich ranke jetzt die Titans mal nach Status Quo, was sie bisher an Ergebnissen geliefert haben. Weiß aber, dass die in der Theorie vielleicht im nächsten Power-Ranking aus den Top 10 fliegen.
Sie könnten genauso gut aber auch
das muss
Nummer 1 bei mir sein. Das steht bei mir ja. Sie könnten genauso gut nächstes Mal Nummer 1 sein.
Genau. Aber ich habe jetzt ich will noch nicht spoilern. Ich habe auf Platz 5 die Buffalo Bills. Ich vertraue der Offense noch nicht so, dass sie wirklich konstant so abliefert. Die Defense sorgt für mich für diese Platzierung. Aber die Bills haben halt manchmal auch richtige Kack-Games. Aber die Defense ist halt konstant gut, deswegen sind sie auf Platz 5. Und deswegen mit einer guten Defense hast du halt immer eine Chance, gerade mit dem Potenzial, was die Offense halt hat.
Ja, so. Ja, ich hab die Buffalo 5. Bills auf Platz 4. Und zwar habe ich mich sehr schwer getan bei den Titans und den Bills. So, und wenn ich sage, die Titans haben eine krasse Defense, ja, die haben die Bills auch. Und die Bills haben sogar die bessere Defense insgesamt. Für mich ist die Bills-Defense aktuell die Nummer 1-Defense. Ja. Und wenn ich dann die Offense vergleiche, ja, Josh Allen struggelt manchmal. Aber von der Offense habe ich schon gesehen, wie sie funktioniert. Und da fehlt halt nicht der Star. So, ne? Und ich glaube, mit Josh Allen kann das funktionieren. Josh Allen ist der Star dieser Offense. Ja. Und da muss man nur den Weg finden, wie man das schafft, Woche zu Woche. So, bei den Titans fehlt aber de facto Derrick Henry. Und das war dann für mich der ausschlaggebende Grund, dass ich sage, okay, ich weiß, was ich bei der Bills Offense kriege. Und die Defense ist krass. Und es ist irgendwie ein ähnliches Setting wie bei den Titans. Defense ist krass, Offense struggelt manchmal, aber da weiß ich eben nicht, was ich kriege. Und deswegen die Bills auf Platz 4, Titans auf 5. Es könnte genauso gut andersrum sein. Ich habe mich dafür entschieden. Buffalo Bills auf Platz 4.
Hey, bei mir die Dallas Cowboys auf Platz 4. Bounceback-Siege zeigen, finde ich, Charakter. Einfach, sie haben gezeigt, hey, das Denver-Spiel war hier ein Ausrutscher. Aber wir sind ein Top-Team, wir sind gut, wir sind auf beiden Seiten gut und wir haben so viel Firepower in der Offense, dass wir im Zweifel jedes Team outscoren können und immer wieder explosiv und hohe Punktzahlen auflegen können, egal was passieren kann. Wir können auch mal 29 Punkte in einem Quarter scoren. Und deswegen Dallas Cowboys Platz 4.
Ja, Dallas Cowboys sind bei mir Platz 3. Die Offense, du hast es schon gesagt, muss ich nicht wiederholen, hat so viel Firepower. Die Defense hat Parsons und ja, auch Diggs und das sind die Spieler der Zukunft. Bei Diggs darf man auch nicht vergessen, der ist in seinem zweiten Jahr. So, und Corners haben es verdammt schwer. So, ja. Und er hat schon mal die richtige Mentalität für einen Cornerback. Jetzt muss er noch mal ein bisschen erwachsener werden in seinem Play. Ja, und vielleicht mal realistisch einschätzen, ob das jetzt ein Pick wird oder nicht. Aber das ist die Zukunft. Aber es ist eben die Zukunft. So, und deswegen sind sie bei mir auf Platz 3. Ich habe jetzt schon ein bisschen Schiss vor den Cowboys nächstes Jahr. Ne, aber dieses Jahr sind sie noch Platz 3. Nächstes Jahr kann das beste Team der Liga werden. Definitiv. Ja, aber so noch ist es Platz... Was heißt... Nur, also es ist Platz 3. So, also es ist Platz 3, das hätte ich vor der Season nicht gedacht bei Dallas. Von daher, ja, crazy.
Bei mir ist Platz 3 die Arizona Cardinals. Ich hatte die vorher auf 1, aber die sind halt so verletzungsgebeutelt und die müssen für mich erstmal wieder fit werden, dass ich sie in einem Power-Ranking auf Platz 1 setzen kann. Ich glaube aber, wenn Hopkins und Murray wieder da sind und Edmonds wieder da sind, dann kann man die mit der Zeit dann auch langsam wieder auf die 1 bringen. So, von daher, das ist jetzt einfach nur, weil sie, ich habe sie auf Platz 3 echt nur gesetzt, weil sie jetzt doch ein bisschen gestruggelt haben und sie einfach viele Verletzungen haben. Und ich sie deshalb von ihrer Stärke im Moment nur auf Platz 3 einschätze, aber ich sehe da, sobald die wieder da sind, dass es da keine Probleme gibt, sie wieder auf 1 zu setzen.
Ja, ja, ich hab immer das Team, was du auf 1 vorher hast, habe ich dann den Platz danach, also den besseren. Ja. Also ich habe Arizona Cardinals auf Platz 2. Ja, aktuell haben sie natürlich Verletzungspech, aber das hält nicht lange genug an, dass ich mir jetzt denke, okay, das macht mir Sorgen, das ist absehbar, die müssen halt gerade mal den sauren Apfel beißen, nach der Bye kommen die aber fresh wieder, das ist nächste Woche, von daher, wie gesagt, mache ich mir da absolut keine Sorgen und diese Offense ist krass und diese Defense ist krass, von daher. Und sie sind vor den Cowboys einfach aus dem Grund, weil offense-technisch können die Cowboys mithalten, aber Arizona Defense ist Nummer 3 in Points Allowed und Dallas Nummer 9. So, das ist für mich der eine Punkt. Die Offense gefallen mir beide und die Defense ist ein bisschen besser. Arizona Cardinals vor den Dallas Cowboys. Ich könnte mir aber tatsächlich vorstellen bei den Cardinals, dass das am Ende der Season, ja, wenn wir uns dann den Endstand anschauen, der größte Drop-Off ist. So, wenn Murray nämlich nicht fit wiederkommt und das irgendwie alles dann nicht so ganz aufgeht. Ja. Aber Cliff Kingsbury gefällt mir dieses Jahr sehr gut. Auch im Playcalling und allem. Von daher glaube ich das nicht.
Der hat auch
abgesteppt. Genau, von daher glaube ich das nicht wirklich. Aber es würde mich nicht ganz überraschen, aber ich glaube es nicht. Das ist das Jahr der Cardinals und deswegen lasse ich sie auf 2.
Bei mir sind für den Moment tatsächlich, einfach nur, weil ich es honorieren möchte, dass sie Wege finden zu gewinnen, die Titans auf 2. Ist aber die wackeligste Position. Wie gesagt, ich gehe davon aus, oder ist, also im realistischen, um wirklich von meiner realistischen Einschätzung einzusehen, sage ich, dass die Titans vielleicht in dem nächsten Power Ranking auf Platz 10 sind oder schlechter. Weil ich kein Vertrauen in diese Offense habe und kein Vertrauen in den Weg, den sie ohne Derrick Henry gehen müssen. Und aber für den Moment, sie haben bisher die Spiele auch ohne Derrick Henry gewonnen. Sie haben Wege gefunden. Und deswegen möchte ich es auch einfach honorieren, dass, weil ich sowas gut finde und weil ich sowas, es gibt immer so, ja, wir haben verloren, weil wir haben viele Verletzungen und der fehlt und der fehlt und der fehlt. Ja, aber gute Teams finden Wege, um zu gewinnen und die Titans haben diese Wege gefunden und deswegen sind sie bei mir auf Platz 2. Mit dem Wissen, dass das halt bald, dass es endlich ist vom Potenzial her.
Ja. Ja, ey, statt jetzt haben sie es auf jeden Fall verdient. Ich habe es ja so platziert, wie du es mit Skepsis begründet hast. Okay, Platz 1 haben wir dann offensichtlich dann das gleiche
haben
Team.
Wir beide.
Die New York Jets, ja. Ist ja ganz klar. Ja, gibt es ja gar keinen. Die Green Bay Packers. Die Green Bay Packers. Ist für mich das most balanced Team aktuell. So, ist nicht die Top Offense, keine Frage. Also jetzt nicht die Überjahrwerte, aber brauchen sie auch nicht. Sie kriegen einfach jede Woche den Job dann. Also sie. Das ist der Punkt.
Das ist nämlich der Punkt. Das ist, egal welche Probleme sich den Packers in den Weg stellen, Aaron Rodgers, Covid, Devonta Adams, verletzt, Jerry Alexander, verletzt, alle möglichen Menschen glauben nicht an die. Einen zweiten Receiver haben sie sowieso nicht. Randall Cobb ist alt. Aaron Jones spielt nicht so krass. AJ Dillon spielt nur ab und zu gut. Bakhtiari ist auch anständig angeschlagen, aber das sind alles keine Ausreden, sondern die Green Bay Packers gewinnen am Ende des Tages.
Ja, und ich.
Und das macht sie auf Platz. Das bringt
und ich habe das Gefühl, 1. Die Yards-Werte und Offense-Werte allgemein, die Statistiken sind nicht aus dem Grund nicht so gut, weil Rodgers nicht mehr kann, sondern einfach, weil er nicht mehr muss. Also, wir könnten auch ein Spiel sehen, wenn man sagt: Okay, na gut, heute struggelt unsere Defense. Na gut, Adams. Da warte, let's go, wir müssen mal liefern. Und dann, bam, 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 bam. So, und dann funktioniert das den Drive auch wieder, die Packers führen und gut ist. So, und die Defense ist absolut underrated. Nummer 3 in Yards Allowed, 309.9, Nummer 6 in Points Allowed. Das sind krasse Werte. Und mit der und vor allem, wenn man bedenkt, dass wir immer gedacht haben und die ganze Welt immer nur denkt, Packers, das heißt Aaron Rodgers und seine Offense. So, und das ist nicht der Fall. Und wenn dann auch noch die verletzten Spieler wiederkommen, weil Alexander steht so ein bisschen in. Ja, weiß ich nicht, ob der nochmal wiederkommt, vielleicht in den Playoffs, aber Smith zum Beispiel, der Pass-Rusher, wenn der wiederkommt, ist die Defense gleich mal noch besser. Ja, und von daher, Green Bay Packers, einfach weil, und es bringt ja nichts, wenn du die beste Offense der Welt hast, aber nur eine durchschnittliche Defense, dann ich würde all day das Balanced Team nehmen. So. Weil damit
definitiv.
So. Und Matt LeFleur, gut, ey, für mich vielleicht aktuell der Kandidat für Head Coach of the Year.
Definitiv, weil er aus dem Talentlevel, was die in dem Team haben, und das kann man ja tatsächlich sagen, das meiste gerade rausholt.
Okay, nice. Ich habe ein bisschen Angst gehabt, Packers auf 1 zu picken, dass du mich dafür zersägst, aber ist nicht der Fall. Und jetzt an dieser Stelle noch abschließend, größter Jump in meinem Ranking. Die waren vorher auf 10. Ja. So, jetzt sind sie auf 1. So. Das ist schon, Big Jump. Das aber krass. Das zeigt auch, dass in dieser Season, es gibt nicht dieses eine
alles
Team.
Alles möglich.
Es gibt nicht dieses eine Team.
Und gerade die Power Rankings am Anfang der Saison, die sind ja ein bisschen volatil. Ne? Also das ist halt, da kann man halt auch noch nicht alles einschätzen. Muss man halt auch mal so sagen.
Okay, Dom, ich würde sagen, wir haben's.
Ey, es war mir ein Blumenpflücken. Das letzte Wort. Wenn euch diese Folge gefallen hat, teilt es auf allen Kanälen, die ihr habt. Verlinkt uns, dann verlinken wir euch auch. Und supportet uns bei Patreon an dieser Stelle. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das letzte Wort hat wie immer Tobias Dannenberg.
Ich freue mich einfach immer, wenn wir diese Folgen aufnehmen. Ne? Macht immer richtig Spaß. Und finde es schön, dass wir das so regelmäßig machen. Dass wir es auch zweimal machen. Und diese zweite Folge ist immer noch mehr Spaß, weil sie ist einfach aus dem Bauch heraus. Let's go. Einfach mal ein bisschen was rausposaunen. Und jetzt starten wir in den eigentlichen Tag, in die Realität. Verlassen den Football-Kosmos. Leute, macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.